Dieser 15. Spieltag in der Bundesliga der Frauen, er hatte es in sich. Eintracht Frankfurt, ehemals Tabellenführer, hat fast die Zahl seiner Gegentore verdoppelt im Spiel in Wolfsburg. Ein 1:6 ist es am Ende geworden und das nach einer DFB-Pokalrunde, die auch geschichtsträchtig war. Da ist nämlich der VfL zum ersten Mal seit, ich schätze, ungefähr 70 Jahren ausgeschieden im DFB-Pokal und auch Eintracht Frankfurt hat es nicht geschafft in einem Spiel nach Verlängerung gegen den FC Bayern. Wir sprechen jetzt über diesen Bundesligaspieltag. Das machen wir mit der Besetzung von Lottes Erbenen. Sven Bayrich ist hier und Jule Mäuser ist hier. Ich freue mich sehr, dass ihr auch eingeschaltet habt. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Woran erkennt man Podcast-Profis, liebe Hörenden? Wenn ihr bei YouTube wart, dann wisst ihr die Antwort. Wir alle drei haben während des Intros nochmal einen letzten Schluck getrunken, denn das ist gut für die Stimme und dann schmatzt man nicht so. Schön, dass ihr beide da seid. Jule, schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein.
Ja, offenbar
und über Frauenfußball zu reden.
Ja, offenbar,
was für eine Woche.
Offenbar braucht es ja den Rasenfunk, um Lottes Erbin zusammenzubringen. Ne, Sven? Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Freue mich auch hier zu sein. Das war natürlich der Trick. Also so hatten wir das geplant. Wir haben uns einfach gedacht, the Funk in the Funk sozusagen.
Ja, ach so, das ist jetzt quasi Lottes Erbenen, aber ich habe den Produktionsstress oder was? Sehe ich das richtig?
Ja, so
perfekt.
Könnte man sagen.
Na gut, ehrlich gesagt, das nehme ich auf mich. Das ist kein Problem. Ich kriege damit ja auch noch eine schöne Sendung. Also wunderbar, dass ihr beide hier seid und Jule hat allerbeste Laune. Und das, obwohl Jule der VfL ja ausgeschieden ist im DFB-Pokal. Ich meine, wir alle wussten, es wird irgendwann mal passieren. Und natürlich, das mit den 50, 60, 70 Jahren war übertrieben, aber ich glaube, es waren 52 oder 53 DFB-Pokal-Partien, die man nicht mehr verloren hat. Und die Serie vom VfL, die wird sich nicht wiederholen. Das würde mich doch sehr wundern.
Die hat man ja nicht nur nicht verloren, sondern die musste man ja auch gewinnen. Beim Pokal musste man ja zwangsläufig gewinnen, ne? Also das,
ja, ich dachte ja, jetzt, wie formuliere ich, dass ich die Verlängerung nach Unentschieden mit drin habe, weil ansonsten sehe ich schon die Kommentare vor mir. Aber genau, das ist es eben. Am Ende musst du es irgendwie gewinnen. Also, aber wir alle drei, wir wussten ja, irgendwann wird diese Serie enden. Und wenn man ehrlich ist, dann gab es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Spiele, wo man sich dachte, haben sie es jetzt aber gerade noch geschafft, inklusive ja auch schon in dieser Saison. Also wie sehr hat dich denn das überrascht und trifft einen das dann doch irgendwie als VfL Wolfsburg-Fan?
Also mich hat es nicht überrascht. Ich meine, gegen die TSG tun sich die Wolfsburgerinnen ja auch oft schwer, muss man leider sagen. Es trifft einen natürlich jetzt trotzdem, ne? Also das ist ja schon so ein, ja, 10 Jahre. Also man kennt das ja wirklich nicht anders. Also Köln war halt immer mit Wolfsburg irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die noch wissen, wie das aussieht, wenn jemand anders da spielt. Also,
nein.
Ich weiß es nicht. Und das ist natürlich jetzt schon bitter. Also egal, zu welchem Zeitpunkt das gewesen wäre, wäre irgendwie immer bitter geworden. Jetzt ist es halt gegen die TSG im Viertelfinale. Das ist jetzt auch. Ich möchte sagen, ich hätte es nicht ganz so schlimm gefunden, wenn Bayern auch ausgeschieden wäre. Aber das ist natürlich doppelt scheiße. Also nicht so schön, meine ich. ja, man muss drüber hinwegkommen, ne?
Das ist wahr.
Man muss Live Kurs an, aber man muss schon ungewohnt, muss man sagen.
Ja, das glaube ich dir. Ich weiß auch gar nicht, wie viele da jetzt dann ihren Urlaub umplanen, weil sie wahrscheinlich schon mit dem Finaleinzug und Köln gerechnet haben. Aber Sven, Jule spricht's ja an. Der FC Bayern hat's geschafft, aber auch das war extrem eng. Man lag zurück gegen Eintracht Frankfurt. Laura Freigang vergibt noch eine sehr gute Chance. Erst in der 90. Minute bringt uns die Dame, die wir gerade im Intro gehört haben, nämlich Jovana Damjanovic. Deswegen auch Dame, das passt da einfach dann doch sehr gut bei diesem Namen. Die ermöglicht erst die Verlängerung und die hat es dann aber in sich. Momoko Tanikawa, ihr Stern geht jetzt wirklich auf im Süden beim FC Bayern, denn sie spielt eine fantastische Verlängerung und dann gewinnt eben der FC Bayern mit 4:1. Man kann es Jule nicht so ganz verdenken, dass man da wirklich den Gedanken haben könnte, Mensch, also ohne Bayern und Wolfsburg, das wäre jetzt ja auch mal ein interessanter Pokal. Warum war das denn den neutralen Beobachtenden nicht vergönnt?
Also, boah, also dann müsste ich ja schon auch noch in meine Gefühlswelt vom Mittwoch quasi zurückgreifen.
Das ist schon zu weit her.
Wo ich quasi, ich glaube ungefähr, keine Ahnung, in der 80. Minute war die Franzi vom FCB Mediateam neben mir gestanden und ich sag so zu ihr, ja, Doublesieger Frankfurt. Und das hat er sich ja dann auch schnell wieder überholt, nicht nur am Mittwoch, sondern aktuell zumindest laut Tabelle auch mit dem letzten Spieltag in der Frauen-Bundesliga. Und da ich als Fotograf an der Seite war, hat man natürlich im Kopf dann schon, natürlich stellt man sich um, man sagt, okay, was macht man jetzt? Die Frankfurterinnen werden gleich feiern, ich saß direkt vor dem Block, wie positioniere ich mich, was für Bilder mache ich, bla bla bla. Und dann kommt plötzlich, ja, also eigentlich aus dem Nichts, Damjanovic. Und ich musste mir das Tor dann auch nochmal anschauen, weil ich eigentlich nicht fassen konnte, wie sie ihren Körper da reingestellt hat. Also man hätte es auf die dümmstmöglichste Art und Weise tun können, um das 1:1 zu erzielen. Aber dass sie wirklich einfach nur ihren Körper, sozusagen ihren Oberkörper da in die Flugbahn reinstellt, in die Flanke und damit dem Ball die entscheidende Richtung gibt, dass er ins Tor geht, war schon absoluter Wahnsinn. Und Tanikawa, sie in der zweiten Halbzeit dann auch quasi 2 Meter vor mir gesehen zu haben, wie sie zu dem Dribbling ansetzt, das zu dem 2:1 führt, der Assist. Wer Videos von ihr vorher gesehen hatte, als sie den Ball quasi vorm 16er bekommt und ich wusste genau, sie wird jetzt abziehen und sie wird treffen und so war es auch. Und es war eine unfassbare Leistung von ihr, fand ich. Und sie hat für mich quasi den Weg geebnet letzten Endes in einem Spiel, das sehr, sehr ausgeglichen war von beiden. Mhm. Und insofern war ich tatsächlich überrascht. Für den neutralen Zuschauer mag das stimmen, was auch Jule oder du jetzt gerade gesagt hast. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wir haben ja erst ein Halbfinale und da sind immerhin noch der HSV Werder Bremen drin, als durchaus namhafte Vereins im Fußball allgemein. Und dann haben wir noch die TSG Hoffenheim. Und das kann sicherlich durchaus spannend werden. Bayern-Bremen im Halbfinale in Bremen vor einem pickepackevollen Weserstadion kann ich mir hervorragend vorstellen. Also ich würde auf jeden Fall dahin fahren dafür. Und selbst wenn nicht, Bayern München in Köln mit Werder Bremen, die wahrscheinlich viele Fans mitbringen werden, HSV, die viele Fans mitbringen werden. Ich glaube, das ist einfach mal wirklich was anderes. Und also selbst dann auch für den Neutralen, die vielleicht jetzt auch schon Tickets gekauft haben für Köln, selbst sollte Bayern reinkommen, gegen den HSV, gegen Bremen wäre das wirklich nochmal was komplett anderes, was Neues. Und einfach auch, dass man weiß, sorry Jule, man wird nicht einfach wieder feiernde Wolfsburgerinnen sehen, weil das letzte Mal, dass Bayern-Fans in Köln gefeiert haben, ist dieses Jahr dann auch schon wieder 12 Jahre her.
Der Grund, warum ich jetzt dann reingegangen bin mit dem DFB-Pokal, wir haben das vorher gar nicht abgesprochen, war, es war ein extrem anstrengendes Spiel, dieses Spiel in München für die Frankfurterinnen. Und es war auch so, Jule, dass Nico Anautis, so wie es ja auch seine Art ist, sehr spät gewechselt hat. Also während die Bayern 4 Wechsel schon in der regulären Spielzeit vorgenommen haben, ging das bei Frankfurt tatsächlich erst so richtig in der Verlängerung los. Jetzt haben alle Frankfurter Spielerinnen nach dem Spiel gesagt, nein, das bedeutet jetzt gar nichts für die Bundesliga und das war jetzt halt einfach ärgerlich und schade, dass wir ausgeschieden sind, aber dennoch werden wir jetzt mit erhobenem Haupt nach Wolfsburg reisen. Warum sollte man auch nicht? Und dann passiert aber eben dieses Spiel auf diese Art und Weise, wie es passiert. Also ich glaube, ich entscheide mich jetzt spontan dagegen, den Spielfilm vorzulesen, denn es waren einfach Tore, 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 Verletzung von Dorsun zwischendrin noch und zur Halbzeit stand es schon 5:0 für den VfL Wolfsburg. Welche Rolle, glaubst du, hat das dann vielleicht doch gespielt, dass eben Eintracht Frankfurt dieses schwere und dann nicht erfolgreiche Spiel unter der Woche hatte?
Die Wolfsburger haben natürlich auch gespielt. Das war natürlich auch nicht einfach gegen Hoffenheim. Natürlich jetzt eine halbe Stunde weniger. Aber sie hatten ein Heimspiel und man hat das Gefühl, die Wolfsburgerinnen, die haben gekocht, ne? Die wollten jetzt irgendwie zeigen, dass es zumindest in der Meisterschaft irgendwie noch hinbekommen. Und irgendwie die Wolfsburgerinnen, die Frankfurterinnen wirkten so ein bisschen, sie hatten natürlich auch ein bisschen das Pech, dass halt irgendwie gleich zu Anfang 2 Tore fielen. Und irgendwie danach war es so ein bisschen, ich will nicht sagen vorbei, aber danach war es dann auch schwierig. Und das, was Wolfsburg jetzt irgendwie bei vielen Spielen irgendwie so hatte, dass sie immer aufs Tor und irgendwie das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht, war ja diesmal genau umgekehrt. Da traf alles gefühlt, ne? Jeder Schuss gefühlt saß, jeder Elfmeter war drinne. Der Elfmeter von Frankfurt war nicht drinne. Also es war irgendwie alles Die hatten irgendwie so einen richtig geilen Lauf. Ne? Die waren irgendwie heiß darauf, jetzt da irgendwie, ich hätte jetzt gesagt, wie beim Bayern-Spiel in der Hinrunde so ein bisschen. Also jetzt nicht natürlich von den Toren anzahlen, aber zumindest auch da hatten sie ja dann irgendwie gewonnen und so, haben sich scheinbar auch vorgenommen. Also, und es war ja auch so, meine Frau muss jetzt so sagen, die war ein bisschen traurig, weil natürlich jetzt Bayern vorne ist und die Chancen für Frankfurt jetzt geringe sind, aber sie haben es ja immer noch selber in der Hand, muss man ganz klar sagen. Aber wenn jetzt Wolfsburg verloren hätte, wäre es natürlich schwierig gewesen, dann nochmal auf Platz 1 zu steigen sozusagen, das ist ganz klar. Und dann haben sie es jetzt für sich selber da offen gehalten. Ich glaube, das war auch das erklärte Ziel. Und ich hätte das Gefühl, dass Frankfurt jetzt auch noch ein bisschen so in dieser Niederlage gefangen war. Aber wie gesagt, es waren natürlich jetzt irgendwie zwei schnelle Tore, da sind, glaube ich, alle so ein bisschen gefrustet.
Mhm. Dritte Minute, achte Minute. Einmal ja. Alex Popp und einmal Linus Bernstein. Und dann musste eben auch schon Dorsun verletzt raus. Also der Anfang war fast so schlimm wie das restliche Spiel, aber es entbehrte dann eben, also es kam einer gewissen Logik nach, dass es einfach nicht so wirklich besser wurde für Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir aber ja, Sven, genau diese Situation schon mal gehabt in der Hinrunde. Da hatte der VfL Wolfsburg auch schon ein Heimspiel gegen den FC Bayern, wo wir alle gesagt haben, ich denke zu Recht, na, wenn sie das noch verlieren sollten, dann ist der Zug aber abgefahren. Und auch das Spiel haben sie gewonnen und auch das Spiel haben sie auf eine dominante Art und Weise gewonnen. Was sagt denn das deiner Meinung nach darüber über den VfL aus, dass man es in manchen, vor allem solchen Topspielen, dann eben doch wieder schafft und auch mit so einer ganz eigenen Art und Weise schafft, diese Spiele zu gewinnen?
Also das ist, glaube ich, eine Sache, das muss man natürlich ganz klar sagen. Also Jule hat gesagt, naja, vielleicht hatten die Frankfurter Vorderinnen doch noch die Niederlage im Pokal im Kopf. Ich weiß nicht, ich glaube das gar nicht mal so sehr. Andererseits, wenn man das jetzt rüberspiegelt auf den VfL Wolfsburg, der ja auch verloren hat, zeigt sich da halt einfach dann ein komplett anderes Bild vom Auftreten. Und das haben wir nicht erst nur, wie du auch gerade gesagt hast, erst einmal gesehen von den Wolfsburgerinnen, sondern wir haben es über die letzten Jahre hinweg, wenn sie denn mal dann verloren hatten, das ist noch nicht so lange, dass sie ein paar Spiele immer dann oder entscheidende Spiele verloren haben, auch um die Meisterschaft, im Spiel darauf dann wie ein, weiß gar nicht, also wie ein Bulldozer, wie eine Dampfwalze quasi über den Gegner hinweggefegt sind. Und das Pokalfinale auch in Köln gegen die Bayern war halt auch wieder so sinnbildlich. Ja, also sie hatten halt die Meisterschaft verloren und sie wussten, sie haben den Pokal und Bayern hatte an diesem Tag keine Chance. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Bayern jetzt in Köln vielleicht schlecht war, aber vielleicht kann man das aber schon relativ gut mit dem Spiel gegen Frankfurt am Wochenende vergleichen. Weil Frankfurt an sich war ja nicht schlecht und Bayern an sich war auch nicht schlecht. Aber dass man manchmal einfach gegen diese, wie auch immer Wolfsburg das macht oder wie Tommy Stroth das hinbekommt, diesen Schalter dann nochmal umzulegen. Ich habe auf Bluestyle, glaube ich, geschrieben, jedes Mal, wenn du denkst, jetzt ist Wolfsburg aber wirklich mal am Boden, weil sag mal, du verlierst jetzt gegen Frankfurt, du verlierst am Mittwoch im Pokal, bist da raus, dann stehen die wieder auf, dann kommen die wieder zurück und schlagen in einer Art und Weise zurück. Das ist unfassbar. Also das bewundert mich und bewundert mich auch beim VfL Wolfsburg, wie sie das halt immer wieder hinkriegen. Das ist eine Qualität, die ich mir dann manchmal auch gerne beim FC Bayern wünschen würde, on top.
Zweimal hintereinander Meister geworden. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, also es wäre natürlich trotzdem super, wenn sie die anderen Spiele dann auch gewinnen. Ich weiß auch nicht, wie das macht, der Tommy Stroth, aber irgendwie, also es ist nicht so ganz konstant, ne? Das hat irgendwie immer so Wochen von denken, oh Gott, und dann auf einmal hauen sie es raus. Aber zumindest schaffen sie das jedes Mal. Und man muss ja sagen, vor dem Spiel waren ja auch, und ich gebe ja zu, ich kann das gut nachvollziehen, die Gesänge schon sehr, sehr, sehr weit gefasst. Da habe ich irgendwie auf Instagram diverse Videos gesehen, wo die Leute schon sagten, irgendwie der VfL Wolfsburg, jetzt ist er nicht tot, aber zumindest irgendwie keine Top-Mannschaft mehr. Und dann, glaube ich, da hat man gedacht, nee, das zeigen wir jetzt in diesem Spiel irgendwie.
Also das, was der VfL da immer wieder in diesen Spielen zeigt, das ist natürlich eine besondere Qualität, aber hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man da eben etwas machen kann, was dem VfL viel eher liegt als die Dinge, an denen man in der Liga immer mal wieder scheitert? Also was ich meine ist, sowohl gegen Bayern als auch gegen Eintracht Frankfurt Da hat man extrem hoch gepresst, extrem fraubezogen, sehr, sehr aggressiv, auch durchaus mit vielen Nicklichkeiten im Spiel und hat damit eben Gegnerinnen unter Stress gesetzt, die das nicht gewohnt sind aus dem Liga-Alltag. Und das hast du dieser kompletten Viererkette hinten drin, hast du das angemerkt, inklusive dann auch den Spielerinnen, die dann eingewechselt wurden. Aber weder Lösing noch Ehrling, Dawson hat es noch am besten gemacht, aber die wurde sehr früh dann eben verletzt ausgewechselt, als auch Pia-Sophie Wolter, die hatten alle große Probleme damit, mit der Art und Weise, wie sie gepresst wurden. Und das haben wir beim FC Bayern auch gesehen. Und kann es nicht sein, dass das die Lehre aus diesem Spiel ist, dass das der VfL eben vielleicht besser kann als jedes andere Team in dieser Liga? Denn ich habe kein krasseres Pressing gesehen in dieser Saison von einem Team. Aber dass damit eben trotzdem noch die anderen Probleme bleiben, die wir auch schon oft gesehen haben. Nämlich gegen tiefstehenden Gegner beißen sie sich die Zähne manchmal aus.
Richtig, aber ich würde die Frage dann halt auch zurückgeben an dich, Max, weil ich habe mir tatsächlich... Also ich habe das Spiel natürlich live gesehen und habe mir nochmal die ersten Minuten angeschaut bis zum 2:0. In dem Moment, wo ich das Spiel live gesehen habe, habe ich gesagt, wow, Wahnsinn. Was für eine Dampfwalze rollt da über Eintracht weg. Die haben ja gar keine Chance. Und dann habe ich mir die ersten Minuten nochmal bis zum 2:0 angeschaut und dachte mir dann so, boah, das würde ich jetzt dann doch ein bisschen relativieren wollen. Plus, und die Frage gebe ich dann gerne an dich weiter, es ist ja nicht so, dass Arnautis neu ist. Es ist nicht so, dass die Eintracht-Spielerinnen neu sind. Also man kennt auch den Gegner und Wolfsburg hat, unabhängig vom Pressing, ja letzten Endes auch so gespielt, wie man es von Wolfsburg kennt. Also sie haben ja nichts anderes gespielt. Das heißt, sie haben sehr viel über Außen gespielt. Es lief dann in der zweiten Halbzeit extrem viel über Endemann. Und man hat die Flanken nicht verhindern können. Jetzt weiß man ja, dass Wolfsburg im Endeffekt über außen kommt, dass sie dann im Zentrum Pop suchen. Stichwort 1:0. Pop hat so viel Platz gehabt im Zentrum. Dorsun stand so weit weg, wo wir sagen, ey, Moment mal, ich kann doch eine Pop nicht, wenn ich eine Pop so im Strafraum zum Kopfball kommen lasse, dann muss es fast zwangsläufig 1:0 stehen. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, ja, man weiß es doch, warum ändert man es nicht? Das Pressing ist ja das eine, aber man kennt ja, man weiß ja, wie Wolfsburg spielt. Warum und spielt nicht nur einmal in der Saison gegen die? Also warum konnte man das nicht auch verhindern?
Also ich glaube, und da darf Jule sehr gerne auch dann noch ihre Eindrücke zu schildern, aber ich hab den Eindruck, das war ein Spiel, wenn du es nicht erlebt hast, dann kannst du nicht nachempfinden, was da eigentlich los war auf dem Platz. Und es ist jetzt im Nachhinein natürlich schlau zu sagen, hey, kloppt halt einfach jeden Ball lang raus, umgebt damit das Pressing und geht auf den zweiten Ball. Hätte Eintracht Frankfurt machen können, aber die Stärke von Eintracht Frankfurt, die ja auch immer noch da ist, also wir müssen jetzt nicht so tun, als ob Eintracht jetzt irgendwie Tabellenletzter wäre, die sind 3 Punkte hinter Bayern, wollen wir mal sehen, ob die Bayern das jetzt so ins Ziel bringen. Klar, aus eigener Kraft ist es jetzt eben da, wobei ist ja auch immer noch möglich, man spielt ja noch gegen Bayern. Also im Grunde ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wie es jetzt vielleicht manchmal wirkt. Aber die Stärke von Eintracht Frankfurt in dieser Saison war, dass sie ihren Spielstil gefunden haben, dass sie ihn so weiterentwickelt haben, dass er nicht nur vertikal ist, sondern dass er auch so eine Ballzirkulation mit drin hat, dass sie es geschafft haben, nicht nur eine Lara Prasnica einzubinden, also jetzt, ich spreche von der letzten Saison, so in der Saison hat man eben Anjomi Freigang eingebunden, Prasnica kommt jetzt erst langsam wieder dazu, man schießt auf eine andere Art und Weise Tore und all das kommt eben aus der Stärke, dass Eintracht Frankfurt es eigentlich in fast jedem Spiel schafft, dem Gegner seinen Spielstil aufzubürden. Und das hat man sogar geschafft im Hinspiel gegen Wolfsburg, auch wenn man sagen muss, auch bei dem Spiel war es schon so, da hatte Wolfsburg auch seine Gelegenheiten. Dass das so deutlich für Eintracht Frankfurt gelaufen ist, war nicht unverdient, aber auch da war es schon enger, als das Ergebnis es ausgesagt hat. Und wenn das deine Stärke ist und wenn das ist, was im Grunde eigentlich jeden Gegner vor Probleme gestellt hat, auch den FC Bayern, auch nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Bundesliga, dann ist es vielleicht zu sehr eine im Nachhinein Betrachtung, eine Ex-Post-Betrachtung, dass man sagt, verändert doch euren Spielstil, weil ihr wisst, dass der VfL Wolfsburg sehr gefährlich ist. Ich glaube, sie wussten genau, was kommt. Ich glaube, sie haben sich auf ihre Stärke verlassen und das finde ich sehr gut nachvollziehbar. Und dann waren sie aber ganz, ganz schnell in der Situation, in der sie nicht mehr in ihre Stärke zurückgefunden haben, weil sie dann verunsichert waren, weil Sarah Dawson gefehlt hat, weil es einfach jede Menge kleine Fehler gab. Jede wollte dann auch helfen. Du hast gesehen, die kamen dann alle immer näher dem Ball entgegen im Spielaufbau. Damit hattest du dann aber gar nicht mehr die Möglichkeit, tief zu machen, tief zu spielen. Also Wolfsburg konnte dann auch das Spielfeld sehr klein halten. Es gab zögernde Abwehraktionen. Die Zeit bei den Flanken, fand ich auch, war ein Riesenproblem. Sowohl Nina Lührsen als auch Pia-Sophie Wolter haben viel zu lange gebraucht, um auf die Flankengeberinnen drauf zu rücken. Manchmal haben auch die Sechserinnen gefehlt, die dann die zweite Anspielstation mitnehmen. Also Wolfsburg flankt ja auch manchmal mit dem Pass in den Halbraum oder Rückraum und von da wird erst geflankt. Das heißt, du musst es zu zweit verteidigen. Das alles war nicht gut, das alles war schlecht und es hat Wolfsburg sehr gut offengelegt. Aber ich glaube, das hat dann eher mit dem zu tun, was in den ersten Minuten passiert ist. Also ich verstehe deinen Ansatz und ich habe da auch drüber nachgedacht, weil es auch so brutal war, das mit anzusehen, weil es war ein Klassenunterschied in der ersten Hälfte. So deutlich muss man das sagen, dass das 5-0 stand, war nicht unverdient. Das war der Unterschied in dieser ersten Hälfte. Aber ich glaube, Eintracht Frankfurt hatte fast keine andere Möglichkeit, weil wenn sie sich jetzt komplett verleugnet hätten, alles komplett langgeschlagen hätten, ob das Spiel dann besser gelaufen wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jule, was denkst du?
Also ich glaube, letztendlich war es ein sehr guter Tag von Wolfsburg und ein schlechter Tag von Frankfurt, der immer schlechter wurde und wo sie halt auch Pech hatten, ne, mit diesen Elfmetern und so weiter und so fort. Ne? Das passiert dann mal. Das ist jetzt ja nichts, was man, wo man sagt, da hätte man jetzt viel anders machen können. Und dann hat man einfach mal so einen richtigen Scheißtag. Und das muss man sagen, das hat man ja bei solchen Spielen öfter mal. Und ich finde gerade in der Frauenbundesliga, wenn jetzt zum Beispiel Wolfsburg und Bayern aufeinandertreffen, da gab es ja oft Spiele, die sehr, sehr hoch ausgegangen sind, auch irgendwie auf beiden Seiten. Ne? Also ich erinnere das Pokalfinale und so weiter von Wolfsburg, da hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass die Bayern da wegfegen. Und dann haben wir davor das Spiel, haben die Bayern ja die Wolfsburgerin rausgekegelt. Ne? Also dass es oft vorkommt, dass zwei wirklich sehr, sehr gute Teams auf einmal die eine Seite da irgendwie grandios spielt und dann sitzt halt irgendwie auf einmal jeder Ball ist drin, da gefühlt irgendwie alles sieht toll aus und so weiter und die anderen wissen gar nicht mehr, was sie machen. Das ist ja manchmal so und ich glaube, dass die Niederlande oder nur die waren vielleicht müde, dann läuft gar nichts mehr, dann ist die eine verletzt und dann ja, da hat man immer Pech und noch mehr Pech und dann ist das so. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Vielleicht, wenn die jetzt nächste Woche spielen, würde es wieder ganz anders aussehen. Also ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Momentaufnahme gewesen, wo sportlich halt die eine Seite mal sehr gut gestartet ist und das so weiterziehen konnte. Also ich würde jetzt auch bei anderen Teams sagen, dass die irgendwie einen geilen Tag hatten und dann andere so ein bisschen Pech dadurch.
Ja, also ich meine, wir müssen jetzt hier nicht so tun, als ob Wolfsburg nicht besonders gut gewesen wäre an diesem Tag. Und ich glaube, Eintracht Frankfurt wird auch viel lernen, sowohl aus dem Spiel als auch aus der Verlängerung gegen den FC Bayern. Das kann sein, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, weil sowas muss auch in einem arbeiten. Aber interessant war schon zu sehen, dass einer der Hauptaspekte, in denen sich die beiden Teams unterschieden haben, erstmal vor allem körperliche Intensität war. Und da kann man bei jeder einzelnen Spielerin da Gründe für finden, warum man da nicht mithalten konnte. Und ich glaube, der Fakt ist auch einfach, dass der VfL das besser spielen kann, als wahrscheinlich jedes andere Team in dieser Liga. Ich meine, allein weil du Alex Popp hast, die ist schon in normalen Spielen 10% drüber in manchen Aktionen. Und in einem solchen Spiel, da sprüht die Funken. Das ist auch manchmal ein bisschen zu viel, aber in dem Spiel war Alex Popp fantastisch. Und dahinter eine Svenja Hut, die sich auch aber so wirklich gar nichts gefallen lässt. Die macht das nur ein bisschen unauffälliger, finde ich, als Alex Popp. Und deswegen fällt es einem vielleicht nicht immer so auf. Da fliegt die Gegnerin nicht 2 Meter hoch durch die Luft, sondern nur 1/2 Meter durch die Luft. Aber das Ergebnis ist im Grunde dasselbe.
Und ich glaube, auch Lynette Behrenstein hat einen ganz tollen Job gemacht. Ja. Ne? Also alle Endemann und so weiter, das war wie jeder, hat da so ein bisschen mal sich hinausgewachsen. Und,
ja, also die Körperlichkeit hat man ja beim Tor von Behrenstein gesehen, das war das 2-0 dann,
genau.
Wo sie an der Seite quasi Dorsun erlaufen hat und dann den Körper so quasi reinstellt, dass sie Dorsun ein bisschen wegdrängt. Und das war so ein, also dieses Tor hat mich so dermaßen an die Zeiten von den Bernsheimer FC Bayern erinnert. Also da hat sie sehr viele Tore so auf diese Art und Weise auch erzielt oder hat man sie im Strafraum gesehen.
Man hat ja auch gemerkt, die Atmosphäre war gut, ne? Das pusht natürlich dann auch, ne? Als wenn da irgendwie Leute gehen, weil sie keinen Bock mehr haben, Frankfurt zu sehen, sondern wenn da 8000 Leute, ja, im großen Stadion, ne?
Das stimmt. Und gleichzeitig, du hast gesehen, also Intensität, da hatte Wolfsburg Vorteile. Und in dem Spiel, und das hätte ich so krass nicht erwartet, auch Geschwindigkeit war ein Thema. Also genau ja. Die Szene, Sven, die du ansprichst, Dorsun ist zu langsam. Dorsun ist auch diejenige, die Pop aus dem Blick verliert vor dem 0:1. Sie hat einfach den Raum hinter sich nicht im Blick. Nina Lürsen hatte riesige Probleme mit Vivien Endemann. Später dann auch mit
Veit Wolter.
Veit und Wolter, genau. Ich meine, dass Jella Veit da reinkommen musste, das
ja, zeigt klar.
Auch schon quasi, dass also Eintracht Frankfurt ist jetzt auch nicht quasi in Bestbesetzung dahin gereist und damit will ich jetzt nichts gegen Jella Veit sagen, aber sie kann nicht diese Spielerfahrung gerade haben. Also die Stamminnenverteidigung, die hat, stand dann eben nicht mehr auf dem Feld bei Eintracht Frankfurt. Aber das fand ich interessant, dass man auch geschwindigkeitstechnisch nicht mithalten konnte und dass es sogar in der zweiten Hälfte, in der ja dann Eintracht Frankfurt wesentlich besser war, in der Eintracht Frankfurt auch mehrere Chancen hatte und auch viel, viel mehr Chancen hatte, aber dennoch hat man auch da noch diese krassen Angriffe zugelassen und eben auch diese Stellungsfehler nicht rausbekommen, die man schon in der ersten Hälfte hatte. Also da war dann eben im Rücken von Nina Lürsen war ein riesiger Raum offen, den sie nicht immer im Blick hatte oder den sie offen gelassen hat, weil sie sich offensiv einschalten wollte. Also das kann auch eine Entscheidung sein, aber da muss jemand anders rüberschieben. Und das hat dann gar nicht geklappt. Und das war dann, glaube ich, auch das, was dem Spiel dann eigentlich den Stecker gezogen hat. Also ich glaube, der Innenpfostenschuss von Endemann, der war schon ein Warnsignal. Und als dann aber Bärenstein in der 60. Minute das 6:0 macht, wo es vorher wieder den tiefen Pass von Pop auf Endemann gibt und die einfach weg ist, die ist einfach komplett weg, kann von niemandem mehr eingeholt werden. Es ist dann quasi schon, du musst nur noch beten, dass sie jetzt was falsch machen, damit sie kein Tor erzielen. Und da hast du dann gesehen, okay, selbst in der guten Phase von Eintracht Frankfurt klappt das hier nicht gegen den VfL Wolfsburg, gegen diesen VfL Wolfsburg. Da passt dann der verschossene Strafstoß von Laura Freigang auch ganz fantastisch dazu, noch in der Schlussphase. Und man hat zwar noch dieses eine Tor gemacht in der 85. Aber insgesamt war man auch in den direkten Duellen einfach zu unterlegen. Und ich glaube aber, das wird was mit Eintracht Frankfurt machen. Es würde mich total wundern, wenn denen das in dieser Art und Weise nochmal passiert. Glaube ich, also erwarte ich eigentlich nicht. Ich glaube, das wird wie so ein Dorn sitzen. Und vielleicht schmeißen sie sich das nächste Mal anders dagegen. Gibt es noch was zu diesem Spiel, was ihr noch gerne sagen wollen würdet? Ich habe den Eindruck, man könnte eigentlich ewig über jede einzelne Szene sprechen, aber die Essenz haben wir eigentlich rausgearbeitet und dass die Defensive ganz lange nicht geprüft wurde und als sie dann geprüft wurde in der zweiten Hälfte, Jule, da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie streng ich dann sein würde mit Wolfsburg. Ich finde, dass Dijkstra und Minge trotzdem ein super Spiel gemacht haben. Hegerin ein bisschen schwer zu bewerten, wurde früh ausgewechselt. Die bittere Beinote dieses Spiels aus Wolfsburger Sicht ist, dass Kathi Hendrich eingewechselt wird und dann wieder mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden muss. Aber darüber hinaus, findest du, dass man zu der Defensive auch kritische Worte verlieren muss, weil man einiges zugelassen hat in der zweiten Hälfte oder ist das zu hart?
Ja, man kann natürlich immer was, aber ich glaube, in so einem Spiel ist das dann auch zweitrangig. Was ich nochmal anmerken, ne, die Laura Freigang hat mir natürlich nochmal doppelt leid, weil die hat ja dann nochmal den Elfmeter verschossen. Auch gutes Spiel von Borwe, ne, fand ich. Ich bin da sehr gespannt, wie das auf der Torhüterposition weitergeht. Ja. ist ja anzunehmen, dass Stine Johannes da die Seite sozusagen wechselt.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben. Also dass Merle Frohms zur Nummer 2 degradiert wurde, das haben wir ja schon im Rasenfunk angesprochen. Jule, werde ich dich gleich noch zu deiner Meinung nachbefragen. Aber was wir jetzt heute erfahren haben, ist, dass Sophia Winkler von der SGS Essen zu Eintracht Frankfurt wechselt und von Markus Högner noch das Kompliment hinterhergerufen bekommen hat. Sie ist gerade die beste deutsche Torhüterin beim Verteidigen von Flanken. Was ja schon sehr viel darauf hindeuten lässt, dass sich auf der Torhüterinnenposition was bei Eintracht Frankfurt verändern könnte. Und das könnte dann eben Johannes zu Wolfsburg sein. Das ist das, was eben gerade angenommen wird. Wie denkst du denn darüber, dass Merle Frohms ja auch relativ unvermittelt, also es wurde nicht in der Spieltagspressekonferenz vorher angekündigt, es wurde auch nicht wirklich gut kommuniziert vom VfL Wolfsburg. Tommy Stroth hat es bei einem Sender im Interview gesagt, ansonsten haben die gar nichts gesagt dazu, dass Merle Frohms einfach nicht im Tor steht. Deswegen hatte ich hier sogar noch, weil ich auf die Community zurückgegriffen habe. In einer Übertragung hieß es noch, sie sei leicht angeschlagen, deswegen habe sie nicht gespielt. Wie denkst du denn darüber, dass Merle Frohms jetzt auf einmal Platz 2 hat?
Ja, ist natürlich bitter für sie. Ich glaube, Also im Prinzip hat ja Tommy Stroth gesagt, dass das sportliche Gründe hat, dass Borbe im Tor steht, weil sie halt so einen anderen Torwartstil hat, sozusagen, der jetzt eher jetzt zu dem passt, was man da möchte. Was ein bisschen, hätte sogar aktiver ist. Ich finde, sie macht ja auch einen guten Job. Ist jetzt nicht so, dass das, also mir hat die Borbe immer gut gefallen und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich da festsetzt, wobei ich glaube, ihr Vertrag läuft jetzt auch aus. Ich weiß jetzt nicht, wie sie da weitermachen möchte. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich die Entscheidung von Frohms, die wollte ja schon mal im Sommer gehen und jetzt will sie tatsächlich gehen. Und die kann natürlich auch mit damit zusammenhängen, dass man ihr wahrscheinlich vielleicht schon im Winter gesagt hat, naja, vielleicht bist du doch die zwei, wir würden gerne mal was ausprobieren, dass das jetzt noch dazu geführt hat. Aber ich hätte mich jetzt gewundert, wenn die mit Merle Frohms verlängert hätten, irgendwie hier mit Merle nach 2030 und so weiter, wir sind hungrig und so weiter und dann irgendwie sie auf die Bank gesetzt hätten. Das ist schon, das wäre vom Rating so ein bisschen schwierig. Deswegen, dass es jetzt gar keinen Zusammenhang gibt, finde ich immer doof. Aber ich kann das jetzt sportlich verstehen, dass man sagt, man möchte da was anderes ausprobieren. Merle Frohms ist immer noch eine fantastische Torfrau, aber sie hat natürlich jetzt auch große Konkurrenz einfach. Das ist so. Also ich finde es natürlich jetzt auch nicht schön, so wie damit umgegangen wird, so von dem Zeitablauf einfach. Aber ja, hat es natürlich ein bisschen Pech jetzt.
Also was ich dabei hätte ich sogar verstehe, ist, das Hurra, mit dem Merle Frohms die Eintracht verlassen hat und zurück nach Wolfsburg gegangen ist. Also, weil das hatte für mich ja schon, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Wir reden hier über was? 2 Jahre? 3?
Ich glaube 3, oder?
Und so nach dem Motto, ja, der heilige Gral kehrt zurück nach Wolfsburg. Ich wollte schon immer Wolfsburg und bin immer, weil theoretisch hätte Frohms ja auch nach München gehen können. Das war ja so auch so ein bisschen im Raum. Und dann geht sie aber nach Wolfsburg, weil sie sagt, ja, Wolfsburg ist meine Heimat, da komme ich her, da habe ich schon gespielt und so weiter und so fort.
Sie kommt ja auch daher, ne?
Ja, aber ja, klar. Aber da ist keiner davon, also bin ich nicht zumindest davon ausgegangen, dass sie nach 3 Jahren sozusagen den VfL wieder verlassen möchte.
Ja. Ich meine.
Ja, aber man weiß natürlich jetzt nicht, ich meine, sie 31, ne? Oder 29, ich weiß es, Entschuldigung. Sie war auf jeden Fall um die 30, oder ist um die 30, ist gut. Ja gut, dass sie jetzt noch sagt, ich möchte jetzt gerne vielleicht noch mal was anderes kennenlernen und das Ausland, das kann ich jetzt schon verstehen. Also irgendwie.
Also 30 Jahre ist sie alt, 30. Fast auf den Tag genau.
Für Torhüterinnen wissen wir aber generell, ne, muss nicht zwangsläufig mit 33 oder 34 Schluss sein.
Nee, das stimmt.
Es gibt ja auch Feldspielerinnen, die noch mit 38 spielen, also.
Ja,
oder aber, wie alt ist Martha?
Ja gut, Martha ist ja jetzt auch was Besonderes. Aber Martha war auch viel krank, ne? Das ist auch etwas, was ja, man weiß es nicht, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sie sagt, ich möchte mal was anderes kennen. Es kann natürlich auch sein, dass sie sagt, Wolfsburg hat jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie so wie da jetzt gespielt wird oder so. Das weiß man nicht, man steckt ja nicht drin. Ich finde es auffällig, wie viele Leute jetzt wieder den Verein Ende des Sommers, also Ende der Saison verlassen wollen. Ja, manchmal bedeutet das nichts, aber ich finde es jetzt auch nicht so. Also mich als Wolfsburg-Fan stimmt das jetzt nicht glücklich, dass alle wieder gehen, gefühlt. Also das ist also, gefühlt, ne? Es bleiben natürlich auch welche, es haben auch welche verlängert. Aber Merle Frohms ist eine wichtige Persönlichkeit. Ob das jetzt daran liegt, dass sie jetzt nicht mehr so sportlich dazu glücklich ist oder ob sie jetzt einfach eine Veränderung möchte, das, also ich kann mir natürlich auch vorstellen, sie ist ja jetzt 30, vielleicht möchte sie jetzt einfach mal nochmal was anderes erleben.
Das Ding ist, man kann sich ja ganz viele verschiedene Argumentationen zurechtlegen, warum das jetzt so gekommen ist. Und ich finde es auch interessant, wie viele Leute jetzt ganz steif und fest behaupten, schon vor ein paar Wochen gesagt zu haben, dass Merle Frohms gerade nicht in guter Form sei. Und man kann auch durchaus Wackler erkennen in dieser Hinrunde. Ich finde aber, also ich habe da eine ziemlich starke Meinung zu, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das hat vor allem mit dem Bild nach außen zu tun, das der VfL Wolfsburg abgibt. Denn unbenommen, was jetzt die Reihenfolge war, sagt Merle Frohms erst, sie will gehen und dann ist sie die Nummer 2 oder ist sie die Nummer 2 und will deshalb gehen, so wie du es gerade gesagt hast und wurde das intern schon mal angekündigt, dass ihr Platz wackelt und sie hat es im Trainingslager geschafft, nicht sich reinzuspielen oder war es für sie auch so überraschend, wie es jetzt kam? Völlig unabhängig davon, wie das jetzt entstanden ist, ist die Kommunikation nach außen absolut unprofessionell. Das so zu machen und dann auch fast so ein bisschen, nach dem, was ich gehört habe, irritiert zu reagieren, wenn dann Journalistinnen und Journalisten nachfragen und sagen, hä, was ist denn jetzt? Also spielt jetzt Borbe immer? Oder übrigens, die Situation von Borbe ist auch nochmal für sich genommen interessant. Aber das sieht überhaupt nicht gut aus. Und das hat der VfL sich selbst zuzuschreiben. Das liegt nicht an den Berichterstattern, das liegt nicht an dem, was da passiert ist, sondern die Art und Weise, wie man kommuniziert hat, die ist nicht gut. Du kannst eine Spielerin auch auf eine andere Art und Weise degradieren. Es tut immer weh und es ist immer keine schöne Entscheidung, aber es wäre auch anders gegangen, als so, wie es der VfL gemacht hat. Und das wirft kein gutes Licht auf die dafür Verantwortlichen. Ich glaube auch, dass man da Anschlussfragen stellen kann, ob sich da vielleicht auch was am Klima gerade verändert und ob vielleicht auch da andere in Zukunft Konsequenzen draus ziehen, wenn sie sehen, dass das der Umgang mit wirklich verdienten Spielerinnen ist. Das finde ich ist wirklich der interessanteste Aspekt daran, weil ganz viel von dem anderen, nämlich wie das jetzt zustande kam, das werden wir wahrscheinlich erst in einer ganzen Weile erfahren, wenn überhaupt. Sven?
Pokalauslosung. Der HSV spielt gegen Werder.
Geil! Stark! Das wollten wir doch.
Bayern, oder? Bayern damit gegen Hoffenheim. Das, was viele schon gemunkelt hatten, der Alex unter anderem auch, nachdem wir uns am Mittwoch unterhalten hatten, der sagte, das wird sowieso wieder Hoffenheim.
Na gut, die Chance lag ja tatsächlich bei 33%, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett geirrt habe.
Ja, die Frage ist nur, zu Hause oder auswärts?
Es ist ein Heimspiel.
Es ist ein Heimspiel, ja.
Ah,
am 23. März die Terminierung erfolgt dann.
Ja, komm, nerv nicht
mit Bayern
gegen Hoffenheim, das haben wir die ganze Zeit, aber HSV gegen Werder. Ey, bitte, hoffentlich gehen die ins große Stadion. Wie toll das einfach wäre.
Das wäre super, ja.
Oh, ja.
Ach, schön.
Wäre auch verdient, muss man sagen, wenn man so weit kommt.
Als HSV, also ich würde für HSV Werder im Volkspark würde ich tatsächlich auch nach Hamburg fahren. Also würde ich mir lieber eher anschauen als Bayern gegen Hoffenheim, weil Bayern gegen Hoffenheim, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist halt auch so.
Ja, und dann wieder
das sehe ich auch so. Das finde ich auch.
Also das ist, ja. Ich meine, Bayern könnten ja auch mal ins große Stadion gehen, aber das scheint ja unmöglich in München. Das kriegt ja nur der FC hin.
Aber wenn noch mal ganz kurz auf unsere Eingangssituation. Ich finde das auch unglücklich, die Kommunikation. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Man kann da in der Tat anders mit umgehen. Ich finde es jetzt auch, wie gesagt, jetzt kommt ja zumindest wird es gemunkelt, Stina Johannes oder irgendjemand wird, also das ist jetzt so eine, wenn das jetzt, die macht jetzt auch nicht so viel Sinn für Stina Johannes, also ist ja denn, also es war klar, dass Sophie Winkler kommt sozusagen vorher, aber ich finde es jetzt verbessert sich nicht extrem, also das ist jetzt nicht so, dass Wolfsburg jetzt eine drei Regal höher aktuell ist sozusagen. Und je nachdem, was mit Borbe passiert, ne, wenn die jetzt verlängert, hat sie ja vielleicht die gleiche Situation, was man da irgendwie sagt. Oder Borbe ist ja wieder auf der zweiten. Das ist jetzt ein bisschen, als wenn man drei sehr gute Torhüterinnen hat in seinem Kader, ist natürlich auch super schwierig, finde ich. Also.
Ja, klar.
Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, mit welchem Spiel wir eigentlich weitermachen. Aber während dem Spiel Freiburg gegen den FC habe ich dann mal ersucht, wann denn eigentlich der Vertrag von Koray Tsikhai ausläuft. Und das ist erschreckenderweise in diesem Sommer. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Freiburg verlässt. Die Frage ist nur, wohin geht sie? Und ich habe mir so gedacht, also ich an ihrer Stelle würde zum Beispiel aktuell nicht nach Wolfsburg wechseln und würde eher nach Frankfurt oder vielleicht Leverkusen wechseln.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass Wolfsburg die beste Adresse überhaupt gerade ist. Das wäre jetzt Quatsch.
Ja, das ist etwas, das ich halt schon ein bisschen in Frage stellen würde, ob das halt die nächsten Jahre noch der Fall sein wird. Das ist halt das, was du halt
aber
auch gerade...
Aber gegenüber Leverkusen, also Entschuldigung.
Naja, das, was du halt auch gerade gesagt hattest mit den Spielerinnen. Dass du sagtest, ja, es gibt Spielerinnen oder gute Spielerinnen, die, wo man schon weiß, dass sie im Sommer gehen. Man verlängert im Endeffekt no disrespect mit Pop, mit Hut, also die nicht über den Zenit, aber nicht mehr die jüngsten sind. Ich formuliere das mal vorsichtig.
Die aber klar, auch richtige man Schützen sind, also das kann man auch positiv
ja,
sehen.
Ja, klar, kann man natürlich auch positiv finden, ist richtig. Und von den Spielerinnen her, die man, ich habe so das Gefühl, dass man halt bei den Spielerinnen auch, die man nachverpflichtet, so immer so ein Treppchen weiter runtergeht und oder runterkommt. Und wenn sie es halt zum Beispiel nicht schaffen würden, was ja auch in Limbus hätte sein können vor dem Spieltag und auch immer noch ist, aber gut, Leverkusen hat halt auch verloren, dass sie vielleicht nächstes Jahr gar nicht Champions League spielen. Und dann ist halt die Frage, naja, gehe ich dann nach Wolfsburg oder gehe ich dann vielleicht doch lieber zu Eintracht, wo ich weiß, ich spiele vielleicht Champions League.
Ja gut, das wissen die bei der Eintracht ja, auch nicht. Also das
muss natürlich jede Spielerin auch für sich selber sehen, wo sie persönlich für sich einen Platz und Entwicklungspotenzial sieht. Und auch, dass sie vielleicht einen Platz im Kader hat für eine junge Spielerin, wie Zicker zum Beispiel.
Also ich finde schon, dass Wolfsburg immer so ein bisschen von der Starqualität ne, ein bisschen runtergeht. Das ist schon so. Das ist natürlich auch schwierig nachzubesetzen bei manchen Leuten, muss man ganz klar sagen. Wie willst du Lena Oberdorf jetzt irgendwie ersetzen? Klar, das ist schon die Name. Also, ne, aber ne, es ist jetzt so von der Strahlkraft einfach, ne, vielleicht nochmal eine andere Liga einfach und auch von der Erfahrung, die man schon hat. Das sehe ich richtig, sehe ich auch so, aber so sehr abschreiben, dass ich jetzt sage, Mensch, geh lieber nach Leverkusen, das würde ich jetzt auch nicht
sagen. Das finde ich auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt.
Was kommt als nächstes?
Geht zum Union Leipzig Berlin kommt als nächstes.
Ja, genau. Ja, 4-0 gegen Nürnberg jetzt am Wochenende. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wir sehen, es gibt sehr, sehr viele interessante Geschichten, gerade rund um den VfL Wolfsburg zu erzählen und auch dann direkt und indirekt auch über Eintracht Frankfurt. Und dafür stellvertretend stand ja dieses 6:1, was wirklich, glaube ich, ein Spiel ist, an das wir uns sehr lange erinnern werden. Ich glaube, das wird immer wieder so eine Referenz sein, eben für das Zurückschlagen des VfL Wolfsburgs, für die Überlegenheit, die man in einzelnen Spielen noch haben kann. Was das jetzt dann alles für diese Saison bedeutet, das kann sowieso noch keiner sagen. Wir haben den 15. Spieltag, es sind noch 7 zu spielen. Jetzt geht es ja eh erstmal in eine Länderspielpause. Danach wird dann Wolfsburg 2-mal auswärts antreten. Einmal in Leipzig und dann beim FC Bayern. Und schon da werden wir ja dann schon wieder so ein Spiel haben, wo wir sagen, Mensch, sollten die da verlieren, dann holen sie Bayern auf gar keinen Fall mehr ein. Dann wird es aber mit der Champions League enden. Von hinten drückt der Leverkusen, werden wir dann sagen. Naja, vielleicht nicht. Die haben schon einen kleinen Abstand. Also mal gucken, wie wir über Wolfsburg sprechen. In der Champions League spielt man dann gegen Barca. Das wurde auch schon ausgelost. Diese Spiele werden übrigens Back-to-Back stattfinden. Das heißt, ohne Unterbrechung dazwischen. Heimspiel Barca, dann Auswärtsspiel bei Barca. Und für die Eintracht aus Frankfurt, die ja trotz allem, was wir jetzt hier gesagt haben, nur 3 Punkte hinter dem FC Bayern ist und noch ein Heimspiel gegen den FC Bayern hat, geht es dann nach der Länderspielpause erstmal gegen die SGS Essen. Da kann man dann schon mal die kommende Torhüterin bewundern, vielleicht die Flankenstabilität mal ein bisschen austesten. Und danach geht es dann zum SC Freiburg. Und auch auf die Reaktion von Frankfurt bin ich sehr gespannt. Da ist ja auch durchaus mit einer zu rechnen. Aber jetzt müssen sie eh erstmal sich alle in den Nationalteams wieder zusammenfinden. Und schon kommen wir nach etwas mehr als 40 Minuten zum zweiten Spiel dieser Sendung. Das ist ja ganz fantastisch. Jetzt sprechen wir über ein Spiel, das sich aber vielleicht etwas schneller diskutieren lässt. Wir fliegen nach Leipzig und begeben uns zurück in den Freitagabend. Da fand nämlich dieses Spiel statt zwischen Leipzig und Turbine Potsdam. Und dieses Spiel nahm erstmal einen ganz erstaunlichen Verlauf. Denn die Turbine konnte tatsächlich in Führung gehen, konnte das 3. Tor ihrer Saison erzielen. In der 17. Minute bleibt nach einer Ecke Potsdam im Ball. Besitz. Emily Bernhardt behauptet den Ball und passt auf Mia Schmid, die zentral zu viel Platz für einen Distanzschuss hat und der senkt sich dann mit einer einigermaßen merkwürdigen Flugkurve über Elvira Herzog hinweg ins Tor und damit führen eben die Gäste. Dann schießt Schwalm in einem Konter knapp am Tor vorbei, Ito trifft nach einem Doppelpass nur das Außennetz, Leipzig hat zwar einzelne Möglichkeiten, kommt aber selten zu gefährlichen Abschlüssen, das ändert sich allerdings dann in der zweiten Hälfte. 56. Minute, Vanessa Fischer lässt eine Ecke von Hip fallen und aus dem Gewusel heraus trifft Asgeis dort hier zum 1:1. War ein bisschen undurchsichtig, auch ob das wirklich das Tor zählen würde. Da haben sich die Potsdamerinnen sehr drüber beschwert, aber am Ende steht die Entscheidung, es steht 1:1. Und im Grunde direkt nach Wiederanpfiff steht es auch schon 1:2, denn Leipzig kommt über den rechten Flügel in den Strafraum, wo dann Kadowaki von Bernhard gefoult wird. Lara Wolf, die Schiedsrichterin, gibt direkt Strafstoß, das ist wohl auch die richtige Entscheidung. Gio Hoffmann tritt an und verwandelt zum 2:1. Dieser Spielstand ist noch nicht der Endstand. In der 81. Minute gibt es einen tiefen Pass von Krug auf Hoffmann. Sie überlauft Jenny Kramer sehr einfach und trifft zum 3:1. Und in der 93. Minute fällt sogar noch der 4. Treffer für Leipzig. Hipp dreht gegen das aggressive Pressing von Potsdam super auf. Sehr, sehr gute Aktion von ihr. Und spielt einen tollen Pass auf Fudalla, die in den Strafraum zieht, sich den Ball zurechtlegt und zum 4:1 trifft. Wieder war es dann Jenny Kramer, die nicht ganz perfekt in der Strafraumverteidigung aussah. Sie macht die Außenbahn zu, aber ist eben auf den Haken nicht vorbereitet von Fodala. War aber auch schwierig und ehrlicherweise war es zu diesem Zeitpunkt dann auch schon egal, ob man jetzt 1:3 oder 1:4 verliert. Die Tordifferenz ist sowieso schon hinüber bei minus 48 Toren. Jetzt ist die Frage, Jule, was fangen wir mit dem Spiel an? Wollen wir das Positive hervorheben bei Potsdam oder landen wir dann bei der nüchternen Erkenntnis, naja, gebracht hat es ja dann leider doch nichts?
Also ich würde schon das Positive hervorheben. Also ich war erstmal sehr überrascht. Ich glaube, jeder war überrascht, ja, dass sie das erste Tor geschossen haben und dann ja auch lange Zeit in Führung lagen, ne, ganz klar. Ich fand, sie haben auch relativ mutig gespielt. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, sie hatten ja dann zu diesem Zeitpunkt auch noch ein paar weitere Chancen. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nur so ein Glückstrefferchen hatten und dann war es das. Und sie waren ja doch durchaus öfter mal vom Leipziger Tor. Haben natürlich dann nicht mehr getroffen, aber es war schon, also sie waren dem 2-0 schon relativ nahe, hätte ich jetzt fast gesagt. Das hätte jetzt nicht völlig überrascht. Und da war ich schon positiv überrascht. Es war jetzt nicht so, dass sie jetzt die bessere Mannschaft waren, aber sie haben mutigen Druck vorgespielt und hatten auch bis zu dem Zeitpunkt halt waren sehr gut in der Defensive. Ich fand jetzt Leipzig nicht so besonders zwingend bis zu dem Zeitpunkt sozusagen. Ja, die sind mit diesem Kurzpassspiel durch die Mitte irgendwie immer so. Das hat dann nicht so geklappt. Deswegen fand ich bis zu dem Zeitpunkt war ich sehr überrascht. Und das macht mir zumindest jetzt, also man ist natürlich immer noch klar, dass sie jetzt nicht Bundesliga reif sind immer noch, ne, irgendwie, aber zumindest sind sie so, dass man das Gefühl hat, ja, darauf kann man jetzt aufbauen und vielleicht haben sie eine Chance gegen Jena und Köln oder vielleicht haben sie auch bei einer anderen Mannschaft jetzt irgendwann so im Verlauf der Rückrunde jetzt die Kräfte so ein bisschen verliert, da doch nochmal so einen Lucky Punch zu machen. Also ich fand es überraschend souverän und ich fand jetzt 4-1 spiegelt das gar nicht so wider, dass die eigentlich relativ gut da mitgespielt haben. Also aus meiner Sicht hätte das auch 2-1 oder 3-1 irgendwie stehen können. Das hätte das ein bisschen besser dargestellt. Aber gut, ist irgendwann war dann ja doch Leipzig relativ effizient. Ich fand es ein bisschen schade. Das erste Tor, das war ja so ein Torwartfehler im Prinzip, so ein bisschen bei der Ecke. Und dann war man sehr unsicher, also vor allen Dingen die Schiedsrichterin war leider sehr unsicher, war das jetzt ein Tor oder nicht? Na, haben sie auch unterschiedlich entschieden sozusagen. Zuerst hieß es Tor, dann stand Vanessa Fischer schon zum Abstoß bereit und dann war es doch das Tor sozusagen. Das war ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, das hat die doch mal so ein bisschen rausgebracht irgendwie, die Turbine. Also ob es jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt spielentscheidend gewesen ist am Ende des Tages, aber zumindest hatte man das Gefühl, das hat jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Mhm. Ja, und nach der Elfmeter ist man natürlich so ein bisschen Pech, ne, dass das irgendwie so an der Strafraumkante war. Und die beiden Tore waren auch schön, aber da war so ein bisschen dann die Luft raus natürlich nach dem Ganzen. Aber so von der Kommunikation, warum das jetzt war ein bisschen schwierig. Die Kameraführung in Leipzig ist ja leider auch immer so ein nicht so toll, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ganz erkannt habe ich das jetzt nicht, was jetzt genau scheint irgendwie Behinderung oder Foul an Fischer gewesen zu sein, gefühlt, was man da gesehen hat oder auch nicht. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich glaube, ich hätte es der Turbine natürlich gewünscht, dass sie mindestens einen Punkt mitnehmen, aber war halt nicht leider so. Und da muss man natürlich auch sagen, dann hat es Leipzig dann irgendwie nachdem sie irgendwie 55 Minuten geschlafen haben, dann auch gut gemacht.
Ja, ich finde, das ist nämlich tatsächlich dann die Quintessenz. Ich habe dieses Spiel auch im Real Life gesehen und ich habe eben mit Erstaunen im Blick den Zwischenstand wahrgenommen und auch, dass es dann so in die Halbzeitpause ging mit der Führung und habe auch in den Statistiken gesehen, also wahnsinnig viel kam nicht von Leipzig. Und da habe ich mir da aber dann schon gedacht, als ich das nur am Ticker gesehen habe im Stadion an der Schleißheimer Straße, dachte ich mir noch so, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Turbine das physisch hinbekommt, eben das durchzuziehen. Und ich finde nämlich, dass das dann letztlich dann doch leider wieder der Unterschied war in der Schlussphase und dass dann unter dem Aspekt, glaube ich, auch ein 4:1 gar nicht zu hoch ist. Also ich verstehe deine Argumentation, weil es richtig ist, dass quasi die Turbine dran war am 2:0. Man hätte fast ein zweites Tor erzielt und man hat sich selbst verschuldet durch zwei doofe Aktionen innerhalb kurzer Zeit in Rückstand gebracht. Aber ich finde, am Ende des Spiels hast du wieder deutlich diesen Qualitätsunterschied gesehen, auch in der Physis. Allein die Art und Weise, wie da Jenny Kramer das Laufduell mit Hoffmann nicht gewinnen kann. Hoffmann hat einen Meter Rückstand zum Ball und kann am Ende aber unbedrängt einschießen. Da siehst du, dass das leider eine Komponente ist, die immer noch fehlt bei der Turbine. Und das ist halt dann was, was Leipzig ausnutzen kann. Sowohl Hoffmann als auch Fudala, da hatte man eh so den Eindruck, die haben so ein privates Battle am Laufen. Wer ist jetzt die erfolgreichste Torschützin gerade?
Ja. Also klar, wie gesagt, man hat natürlich auf jeden Fall gesehen, dass die weit hinter Leipzig da irgendwie waren. Aber es war jetzt nicht so ein wilder Auftritt wie manchmal, wo man dachte, oh Gott, was ist das? Sondern es wirkte ja doch über einen langen Zeitraum relativ stabil. Ne? Also natürlich jetzt immer noch als kleinere Mannschaft, aber zumindest hat man es ja jetzt geschafft, lange Zeit irgendwie im Spiel zu sein.
Das ist wahr. Und das, glaube ich, muss auch die Turbine mitnehmen und kann dann auch beweisen, dass man vielleicht doch die Bundesliga-Reife hat. Also es sind weiter nur 2 Punkte hinter Jena und die Leistungen sind definitiv ansteigend in den einzelnen Spielen. Es reicht eben doch nicht für Punkte. Vielleicht gelingt das ja auch jenseits eines Spiels gegen Jena. Da kommt ja der einzige Punkt, den Turbine hat bisher her. Und von Leipziger Seite aus, glaube ich, gibt es schon auch noch interessante Erkenntnisse aus diesem Spiel. Also zum einen kann man sich sehr darüber freuen, dass Josefine Schaller wieder aufs Spielfeld kommen durfte. Die wurde in der Schlussphase eingewechselt. Da haben sich alle sehr darüber gefreut. Nach über einem Jahr Pause dürfte das gewesen sein. Und dann fand ich es aber auch interessant, welche Probleme letztlich Leipzig mit dem eigenen Ansatz hatte. Also Leipzig hat in dem Spiel früher als in anderen, die ich von Leipzig gesehen habe, den vertikalen Pass ins Zentrum gesucht. Also sie haben ganz oft aus der Aufbaulinie 1 in den Achter- oder in den Zehnerraum reingespielt. Offensichtlich hatte man da Schwachstellen entdeckt oder wollte das vielleicht auch einfach mehr implementieren. Vielleicht ist ja auch ein sehr, sehr gefährlicher Pass, wenn da die Spielerin irgendwie Platz hat und aufdrehen kann. Das hat aber in dem Spiel nicht so wirklich gut funktioniert, weil die Turbine das sehr, sehr gut gemacht hat. Und gleichzeitig hat das Pressing, das Potsdam gespielt hat, das relativ hoch war, das sehr fraubezogen war, das auch gut durchgeführt war von allen, vor allem in der ersten Hälfte, das hat auch Leipzig ganz schön unter Probleme gesetzt. Und da haben sie eben dann viele enge Zweikämpfe im Mittelfeld gehabt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, wo du eben irgendwie dich aufdrehen musst. Und ganz am Schluss des Spiels zeigt Jenny Hipp in einer Szene, wie es perfekt ist. Das war einfach Textbook, dreh dich so auf um deine Gegenspielerin herum. Du hast 10 Meter freies Feld vor dir und dann spielst du noch einen perfekten Pass. Also war ganz fantastisch. Aber zu dieser einen Aktion, in der es richtig gut für sie gelaufen ist, gab es mindestens 3, 4, in denen das gar nicht geklappt hat. Weil eben einfach die Potsdamer Spielerin direkt an ihr dran wäre, es ihr nicht erlaubt hat, dass sie sich auftreten, sie irgendwie wieder prallen lassen musste. Oder es gab dann auch viele Foulspiels. Dann im Mittelfeld war ja auch ein hitziges Spiel irgendwann. Und ich glaube, das kam eben auch von diesen vielen kleinen Fouls, die für die Leipzigerinnen einfach nervig waren, die aber Potsdam sehr lange im Spiel gehalten haben. Also das fand ich eine interessante Erkenntnis. Und dann hört es aber ehrlicherweise auch schon so langsam auf. Also überbewerten darf man es vielleicht auch nicht. Dann gucken wir doch an, wie es weitergeht für Leipzig, das mit 25 Punkten jetzt auf Rang 5 steht und jetzt dann eben als nächstes, habt ihr aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, genau, nach der Länderspielpause Wolfsburg zu Hause empfängt und dann in Jena spielt. Für Potsdam wiederum, das eben 2 Punkte Rückstand auf Jena hat, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den SC Freiburg nach der Länderspielpause. Und vielleicht kann man es ja da dann schaffen, ein weiteres Tor zu erzielen. Das 4. wäre es dann. Und vielleicht ja einen Punkt mitzunehmen. Es ist nicht mehr so fern, wie es noch in der Hinrunde manchmal war, wenn wir über die Turbine gesprochen haben. Dann wollen wir jetzt auch über den FC Bayern sprechen. Vorhin haben wir indirekt immer mal schon wieder über die Bayern gesprochen. Also wir haben schon das DFB-Pokalspiel besprochen. Sollte es hier Hörerinnen und Hörer geben, die nur einzelne Segmente hören, also wenn ihr DFB-Pokalbesprechung haben wollt, dann müsst ihr nochmal in den Wolfsburg-Teil zurückspringen. Aber ist nicht schlimm, der ist nur 40 Minuten lang. Also ihr findet bestimmt schnell die Stelle zum FC Bayern. Nein, jetzt wollen
wir... Ist auch ganz am Anfang.
Wenn es Jule ist, darfst du doch so nicht verraten. Nein, ich glaube, dass das hier in diesem Feed noch nicht so viel gemacht wird, dass nur einzelne Segmente gehört werden. Wir wollen sprechen über das Spiel, das eben dann folgte für den FC Bayern auf das 4:1 nach Verlängerung im DFB-Pokal. Das fand gegen Werder Bremen statt und früh sah es eigentlich so aus, als ob da Bayern gut im Spiel wäre. Also schon in der 2. Minute hat Pernille Harder eine sehr, sehr gute Kopfballchance und sie verfehlt das Tor auch nur knapp. Und es dauert auch nur bis zur 16. Minute, dass dann tatsächlich das 1:0 fällt. Caro Simon flankt aus dem Rückraum sehenswert wieder auf Harder. Das ist eine ganz, ganz ähnliche Situation. Und die kommt dann am 2. Pfosten frei zum Kopfball und trifft zum 1:0. Ronan war nicht mit ihr mitgekommen. Danach aber stockt es irgendwie im Bayern-Spiel. Es ist nicht so, dass man in große Gefahr gerät. Also die einzigen beiden Schüsse Werder Bremens, die kommen in der 77. und in der 93. Minute. Aber es fällt eben auch kein weiterer Treffer. Und so wirklich große Chancen hat der FC Bayern auch noch kaum welche, weil man vor allem seine Chancen nicht gut ausspielt. Und Sven, ich habe auch eine gewisse Müdigkeit erkannt oder glaube sie erkannt zu haben bei den Bayern-Spielerinnen. Vielleicht verwechsle ich das aber auch gerade nur mit Kontrolle und Dominanz, Kontrolle durch Ballbesitz. Das ist ja eins der Mantren von Alex Strauß. Wie haben dir denn die Bayern gefallen?
Ja, also ich würde schon sagen, vermutlich eher wegen Kontrolle und Ballbesitz. Und was mich so ein bisschen, also man hat 1-0 gewonnen und es ist halt dann aber so, wenn du sagst, okay, bei dem, was auf dem Platz stand und so, wie man das Spiel gegen Werder Bremen gegenüber dominiert hatte, bis auf vielleicht die letzten 10 Minuten, wo man Werder auch ein bisschen mehr Raum gelassen hat. Ich sag mal so, ein VfL Wolfsburg wäre vermutlich über Werder mit 5 Toren hinweggerannt.
Jule erinnert sich, glaube ich, gerade ans Köln-Spiel zurück und sagt so,
ich wollte gerade sagen, das hat man beim Köln-Spiel, habe ich das auch gedacht.
worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich die Ergebnisse die Spiele der FC Bayern Frauen anschaut, dann unterscheiden die sich nicht so wahnsinnig viel. Also auch jetzt das Spiel von Bremen hat sich nicht so wahnsinnig viel von anderen Spielen der FC Bayern Frauen unterschieden. Ich meine, man hat auch gegen Turbine zu Hause nur in Anführungszeichen 2-0 gewonnen. Wenn ich da Parallelen zu Wolfsburg, zumindest in der Vergangenheit, ziehe, ist es so, dass die Wolfsburgerinnen immer diesen, keine Ahnung, Hunger hatten, dass sie halt einfach Bude, Bude, Bude. Und dann haben sie halt Spiele mit 5, 6, 7, 8, 0 gewonnen und haben ihren Gegner da halt irgendwie weggehauen, zumindest als sie noch in der Lage waren, gegen tiefstehende Gegner Tore zu schießen. Und bei Bayern ist es immer so, habe ich das Gefühl, und so war es auch gegen Bremen, es ist ruhig hinten raus, wie wir es gewohnt sind, die Kontrolle. Es sind manchmal wunderschöne Kombinationen dabei, bis in den Strafraum rein und dann wird es entweder zu ungenau, zu hektisch, also einfach, dass im letzten Drittel es fehlt, allein Lea Schüller, ich glaube in der zweiten Halbzeit war es, wo sie dann reingekommen ist, hätte eigentlich, sage ich mal, normalerweise 2 Tore machen müssen. Ja? Und in der ersten Halbzeit hattest du eigentlich 4 Stürmerinnen auf dem Platz mit Bühl, Damjanovic und im Zentrum drin Tanikawa und Harder. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Tanikawa, Harder, klar, die haben alle ihre Positionen gewechselt, sind viel rotiert, waren viel in Bewegung, ja. Und Tanikawa als auch Harder, die können dann halt einen Achter, einen Zehner besetzen, können auch vorher in Sturm gehen. Also für mich waren das quasi eigentlich fast 4er-Sturm vorne. Aber bis auf das 1-0 war das dann einfach immer irgendwie so ein bisschen, also nicht nur in dem Spiel, sondern auch in vielen anderen Spielen, ist mir das dann zu wenig. Das heißt, der FC Bayern ist mir dann manchmal zu kontrolliert, wie es halt Alex Strauß gerne hätte. Ich denke mir dann auch immer, wenn Barcelona das Vorbild von Alexander Strauß ist, ist da aber auch noch ein weiter Weg zu gehen. Weil man hat die Kontrolle, man hat die Dominanz, man hat schöne Spielzüge, man kombiniert sie super durchs Mittelfeld, man nimmt die Außen mit, man wechselt die Seiten. Es ist nie einseitig und es ist immer alles wunderschön anzuschauen. Und wenn man durchkombinieren kann bis zu einem Torabschluss oder bis zu einem Tor, ist das fantastisch. Aber wenn man dann irgendwann am 16er oder im 16er halt hängen bleibt und dann nicht weiterkommt, dann denke ich mir immer so, da muss immer noch dran gearbeitet werden und extrem viel. Ansonsten habe ich am Spiel von Bayern halt nichts zu kritisieren. So.
Ich finde das ja super, dass die nicht so einen Hurra-Fußball spielen. Ich ärgere einen dann trotzdem, dass sie dann 1-0 gewinnen. Ne? Also so ergebnistechnisch, aber wenn die jetzt alles mit 6-0 gewinnen, das ist ja auch nicht so toll. Das haben sie am Anfang, also ne, hat sich das ja so angedeutet und dann irgendwann sind sie so richtig eingekracht und in dem Fall gewinnen sie gefühlt nur noch viele Spiele jetzt mehr so, ne? Low. Macht dir das jetzt Sorgen gegen Frankfurt und Wolfsburg, Sven? Also, oder denkst du, nee, das kriegen sie auch hin? Oder da drehen sie mal auf.
Du meinst ja die kommenden Spiele dann?
Ja.
Boah, ich glaube nicht. Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Okay. Also es sind ja tatsächlich eher so die Spiele eben gegen Werder, gegen Turbine. Also die Spiele, wo man erwarten darf, bei dem, was da auf dem Platz steht, dass es dann vielleicht schon mal mehr als nur ein oder zwei Tore sind. Das sind vielleicht drei oder vier. Man hat ja auch im Spiel gegen Arsenal in der Champions League gesehen, was halt auch geht. Man hat ja dann auch gegen Frankfurt letzten Endes 4-1 gewonnen. Ja, also insofern macht mir das jetzt gegen Wolfsburg und gegen die Eintracht nicht allzu viel Sorge. Ich glaube, das wären zwei ausgeglichene Spiele, wobei die Bayern halt nach Frankfurt müssen. Also das kann für Frankfurt zumindest einen Unterschied machen, wobei ich gar nicht weiß, ob sie im Brentanobad spielen werden oder im Waldstadion. Aber wenn das Waldstadion gut gefüllt ist mit 20, 25, 30.000, ja gut, selbst das Brentanobad mit 3.500 macht wahrscheinlich viel aus. Gibt vielleicht noch ein kleines Mühe für die Frankfurterinnen dann. Und Bayern hat Wolfsburg zu Hause. Also insofern, zumindest zu Hause ist hier halt auch alles möglich. Also das sehe ich da gar nicht so sehr, das Problem. Weil ich glaube, das wissen die Bayern-Spielerinnen dann schon tatsächlich auch, dass sie dann vielleicht nicht 10 Gänge zurückspielen, weil bloß nicht verletzen ist Länderspiel dann nächste Woche. Und wir hatten englische Woche mit Pokal und das war über 120 Minuten. Also ja, also so ein bisschen fehlt mir manchmal durch die Kontrolle, die Strauß gerne hätte, fehlt mir manchmal so ein bisschen das Feuer, sagen wir es mal so.
Und wie schätzt du jetzt die Chance gegen Lyon ein? Also ich meine, Wolfsburg gegen Barcelona, da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Das
zu null. Also. Ehrlich gesagt finde ich, dass die Bayern sogar relativ viel Losglück hatten. Weil ich finde Lyon machbarer als Barcelona und Chelsea. Und sollte man gegen Lyon weiterkommen, würden Real Madrid oder Arsenal warten. Und auch da halte ich beide für machbarer als Barcelona oder Chelsea. Wolfsburg in Klammern. Also insofern, ja.
Braucht ihr mich noch? Ansonsten mache ich wirklich nur so ein Tempo. Also das ist kein Problem, wir können gerne weitermachen. Ich wusste gar nicht, ob ich mich jetzt muten soll, deswegen hat das so ein bisschen gedauert.
Max, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja.
Wie siehst du die Chancen gegen Lyon?
Ja, Lyon ist eigentlich besser als der FC Bayern, aber man will Danke. Auf die Ebene von Lyon hinkommen und dann musst du dich, dann kannst du nur in Spielen gegen solche Gegner kannst du A, feststellen, ob du schon näher rangekommen bist und B, kannst du auch nur über solche Spieler an solche Gegnerinnen rankommen. Also deswegen würde ich da nicht davon ausgehen, dass Bayern weiterkommt. Das muss aber jetzt dann kein Weltuntergang sein. Sie brauchen einfach viele von diesen Spielen und sie müssen halt immer wieder in die Situation kommen, dass sie solche Spiele haben. Und dann hat man ja am Beispiel Arsenal gesehen und ja auch schon am Beispiel Barca in einem Spiel gesehen. Manchmal schaffen sie es dann, diese Hürde zu überspringen. Wer weiß das schon? Ich finde halt diese grundsätzliche Diskussion sehr interessant, die du aufgemacht hast, Sven, die Frage Kontrolle und dann das sich zufrieden geben damit, dass man damit eigentlich in der Regel fast immer die Ergebnisse bekommt, die man möchte, in der Bundesliga eigentlich immer. Und aber ja dennoch damit sich auch eine Gefahr begibt. Also als da eben dann Werder in der 93. nochmal zum Schuss kommt, es kann halt auch das 1-1 sein. Ich will es jetzt nicht heraufbeschweren, es war jetzt auch kein gefährlicher Schuss, aber es kann eben passieren. Und die Frage ist gleichzeitig, was dann fehlt beim FC Bayern, dass man dann eben zu selten Spiele so zumacht, dass klar ist, okay, jetzt kommen die Gegnerinnen nicht mehr und jetzt können wir es quasi über Ballbesitz quasi ersticken, dieses Spiel. Und ich habe da zwei Gedanken zu. Das eine ist, dass die Spielerinnen im Kader fehlen, die so die richtige Zielstrebigkeit zum Tor haben. Pernille Harder hat das. Tanikawa hatte das in einer Situation. Da hat man gleich gesehen, dass die anderen irritiert waren, dass sie nicht abgespielt hat, obwohl da noch jemand besser postiert war. Und alle anderen sind inzwischen total auf dem "Ich guck noch mal, wo eine steht" Modus, weil da steht nämlich auch immer eine. Also das, was der FC Bayern sehr gut macht, das ist da, glaube ich, manchmal Fluch, denn sie haben in der Regel immer noch mal eine Anspielstation. Das Positionsspiel ist super und das Positionsspiel war gegen Werder Bremen in manchen Phasen herausragend. Also es lohnt sich nur unter diesem Aspekt, sich nochmal die erste Hälfte anzugucken und einfach nur mal zu gucken, guckt euch nur eine Position an. Wer steht im linken Halbraum beim Aufbauen? Und ich sage euch, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es durften 6 verschiedene Spielerinnen gewesen sein, inklusive Damjanovic, die da irgendwann mal stand. Und dann hält man das Bild kurz an und denkt sich so, ja gut, haben die jetzt vorne eine Lücke? Nee. Dann war eben Tanikawa auf der 10 oder Hansen hat nach vorne geschoben, Satrazi war da vorne zu sehen. Also sie haben es in diesem Spiel fantastisch gemacht, zu rotieren und dadurch ja auch diese Kontrolle dann letztlich nicht abzugeben. Aber die Zielstrebigkeit, die geht denen wirklich manchmal ab. Manchmal musst du auch, also du weißt, dass du zum Beispiel eine Eckballstärke hast, dann musst du auch manchmal den Schuss nehmen, um eine Ecke zu bekommen. Also der Distanzschuss geht selten rein, er verursacht aber wesentlich häufiger eine Ecke, dann hast du auch mehr Ecken. Das geht meinem Empfinden nach dem FC Bayern manchmal ab, das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau und es ist vielleicht auch so eine klassische Sofa-Perspektive, die als Spielerin auf dem Feld ganz anders sich anfühlt.
Ja, und es ist dann manchmal der Pace. Also ich denke mir dann auch so, also gerade so in den Umschaltsituationen, die man hat, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Platz hat, wenn man dann sieht, mit welcher Schnelligkeit und Genauigkeit letzten Endes die Dinge ausgespielt werden, das ist schon echt Wahnsinn. Und dann denkst du dir immer so, wenn immer dieser Zug, immer diese Geschwindigkeit da drin wäre, das, was man ja bei Barca auch teilweise hat, dann würden viele Sachen auch anders aussehen. Und ich muss noch mal kurz auf Tanikawa zurückkommen. Eine Sache ist mir aufgefallen, sie hat ja 70 Minuten gespielt. Ich hatte manchmal, also ich glaube, Tanikawa, ich weiß nicht, wie lang der Vertrag bei Bayern ist, ich weiß nicht, wie lange wir sie da sehen. Ich will sie auch nicht komplett überhypen, um Gottes Willen. Ich bin mir froh, dass sie bei Bayern spielt.
Hat noch nicht aber mal 2 volle Spiele gespielt, ne?
Also. Aber für 19 Jahre, ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie auf dem Platz ihren Gegenspielerinnen im Kopf voraus war. Und zwar teilweise, wo sie die Bälle hingespielt hat und warum sie die Bälle dahin gespielt hat. Und sie dann ein bisschen verdutzt war, warum ist da jetzt keine? Also nicht im Sinne von, wieso bist du jetzt den Laufweg nicht gegangen, den ich kenne, sondern eher so, also wie viel Instinkt sie als Fußballerin hat und vom Kopf auch her, dass sie Sachen, ich weiß nicht anders denkt, das ist schwierig zu sagen, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie teilweise einfach im Kopf schneller und anders denkt und voraus und ihren Gegenspielern teilweise voraus ist. So.
Oder ihr Mitspielerin meinst du?
Ihr Mitspielerin. Ja. Also so ein bisschen so Puteas-mäßig vielleicht. Also ist es komplett übertrieben, Gottes Willen, aber das sind halt so die Gedanken, die mir da halt so in den Kopf gekommen sind, wenn ich Tanikawa in diesen jetzt, keine Ahnung, 70, 30, 100 Minuten gesehen habe. Ja, das kann auch sich alles wieder drehen und nächste Woche spielt sie, keine Ahnung, Mist zusammen, ja, oder was wir eigentlich hoffen wollen, verletzt also sich, aber
sie kann das Tempo auf jeden Fall mitgehen und das ist nicht so häufig bei jungen Spielerinnen, dass die eben Bundesliga spielen und gleich mitgehen können. Sie kommt ja auch quasi, hat ja gerade eine super Saison bei Rosengart gespielt, deswegen konnte man ja schon erhoffen, zumindest, dass sie auch in der Bundesliga jetzt nicht so viel Anlaufzeit brauchen würde. Was aber jetzt komplett untergegangen ist bei allem, was wir bisher gesagt haben, ist Werder Bremen. Zum einen haben wir da einen Abschied, der sich anbahnt. Thomas Horsch wird am Ende der Saison Werder verlassen, nach über 8 Jahren im Verein. Man kann sich's gar nicht so wirklich vorstellen, er selber wahrscheinlich auch noch nicht. Und auf der anderen Seite hat's ja auch Werder geschafft, dieses Spiel eng zu halten. Klar, sie hatten wenig Ballkontrolle und ja, Bayern hatte natürlich mehr Schüsse als Werder. Das ist natürlich das eine, was nicht geklappt hat. Offensive, auch der Dreifachwechsel hat da eigentlich im Grunde gar nichts verändert. Aber Sven, wie haben dir denn die Bremerinnen gefallen? Denn zu einem knappen Ergebnis des FC Bayern gehört ja nicht nur der FC Bayern.
Ja, die Bremerinnen haben mir tatsächlich zumindest in der Defensive und von der Aufteilung haben sie mir relativ gut gefallen. Insofern ist ein 1-0 verdient. Was ich tatsächlich gar nicht so verstanden habe, weil du auch gerade sagst, Dreifachwechsel. Verena Wieder ist zur Halbzeit raus. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil Verena Wieder für mich tatsächlich in der ersten Halbzeit, zumindest nach vorne, die beste Spielerin seitens Werder war. Und ich bin der Meinung, dass Wieder eigentlich auch da dann für so ein Spiel auch die fast perfekte Spielerin ist. Weil du kannst sie immer schicken, das ist das eine. Und das andere ist, sie kann halt auch selber, wenn sie geschickt wird, sie kann auch selber mit dem Ball gehen und dann auch ins 1:1 auf eine Torhüterin und kann den Ball verwerten. Deswegen fand ich das ein bisschen, habe mich das ein bisschen gewundert, dass wieder da rausgegangen ist. Sie hatte, glaube ich, mal eine relativ gute Situation auf der linken Angriffsseite von Werder. Ich glaube, das war so Mitte Ende erster Halbzeit. Sie hat auch die Seiten getauscht. Also ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht wollte Horsch einfach noch ein bisschen was anderes probieren. Was ich ja, wie gesagt, mit den letzten 10 Minuten, als Bayern dann sich quasi mit dem 1:0 zufrieden gegeben hat, ja, durchaus auch hätte noch für Werder Bremen klappen können. Da hätte man dann vielleicht einfach noch ein bisschen, ja, dann auch im Abschluss. Und vielleicht war man dann auch ein bisschen zu überhastet und war man dann vielleicht ein bisschen zu überrascht, dass man da jetzt dann doch noch irgendwie so der einen oder anderen Abschlussmöglichkeit oder zumindest in Strafraumnähe gekommen ist und das jetzt nicht deswegen war, weil, keine Ahnung, die Torhüterin den Ball rausschlagen musste.
Also ich fand diesen Wechsel auch überraschend. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Intensität im Anlaufen ihm nicht gefallen hat. Also ich glaube nicht, dass Werder Bremen geplant hat, über lange Phasen hoch anzulaufen. Aber ich glaube, dass sie ab dem Mittelfeld doch schon mehr Druck ausüben wollten. Und das war nämlich nicht gut bei Werder Bremen. Es hat Bayern natürlich auch sehr gut gemacht, aber sie sind auch manchmal unnütz ins Leere gelaufen und haben sich dann selber so ein bisschen aus dem Spiel herausgenommen. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten fand ich, war es ein interessanter Auftritt von Werder Bremen. Sie haben wirklich gut mitgehalten. Sie haben wenige Fehler gemacht. Es gab mal, also Afawi spielt mal einen ganz schlimmen Fehlpass im eigenen Strafraum. Das hätte es 0-2 sein können. Aber so arg viele waren es nicht. Livia Peng hat ganz klasse gehalten. Die hat sich wieder auszeichnen können. Und ich fand den ganzen Ansatz sehr interessant, den Thomas Horsch da gefahren hat. Sowohl diesen Dreifachwechsel, wo ich auch nicht weiß, ob ich jetzt komplett Fan davon bin, wie das wurde, aber hätte es gut funktioniert, hätten wir ihn genau dafür gelobt. Aber auch zum Beispiel Maria Penner zu ihrem Bundesliga-Debüt zu verhelfen für Saskia Matthijs in der Schlussphase beim Stand von 0-1 beim FC Bayern. Also nicht schlecht, finde ich. Das hat Gesicht, das hat was. Und wenn es gut gegangen wäre, wäre es eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und es ist aber auf jeden Fall nicht schief gegangen. Und das, finde ich, spricht sehr für Werder Bremen, die ja auch aus einem Hoch kommen. Also Werder ist, ihr habt es vorhin in unserem DFB-Pokalteil schon gehört, man ist ja gegen Leverkusen weitergekommen im DFB-Pokal, darf jetzt dann eben beim HSV spielen. Also bei Werder Bremen, da hat sich ganz schön viel verändert, wird sich jetzt dann auch noch mehr verändern mit Thomas Horsch. Aber ich finde, es sind ganz andere Themen, die man inzwischen hat. Überlegt mal, vor 2 Jahren haben wir nun die Tore gezählt von Werder. Hey, guck mal, jetzt haben sie schon 2-stellig getroffen, ist ja klasse. Und jetzt sprechen wir über ganz andere Themen. Finde ich wahnsinnig interessant. Es geht jetzt dann weiter für Werder Bremen zu Hause gegen Hoffenheim. Werder hat jetzt 20 Punkte, Hoffenheim hat 24 Punkte. Der FC Bayern wiederum hat 3 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Und nach der Länderspielpause wird man in Köln spielen, im Müngersdorfer Stadion. Und das Ziel vom 1. FC Köln ist, dieses Stadion auszuverkaufen. Ich habe heute nochmal geguckt, es gibt noch Karten, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn ihr Lust habt auf Fußball, Köln gegen Bayern, dann schaut euch das Spiel doch an. Den Kölnerinnen wäre die Einnahme sehr zu wünschen. Und so wie Köln gerade spielt, werden wir ja auch später noch drüber sprechen. Wer weiß, wie diese Partie dann wird. Also auswärts Köln, dann zu Hause Wolfsburg, dann zu Hause Lyon. Und dann hat sich jetzt natürlich das DFB-Pokalspiel dann doch noch dazwischen geschoben. Das hatte ich ganz vergessen, dass für Bayern das ja nicht ohne Pause zwischen den Champions-League-Spielen ist. Wir blicken weiter in der Liga und landen in Essen, beim Spiel gegen Jena. So ist es richtig. Und da ging es schon in der 5. Minute sehr gut los. Nach einem langen Pass ist Jaron völlig frei hinter der Kette durch. Sie kann auf Leonie Krei querlegen und die muss nur noch einschieben zum 1:0. Und auf einmal führt hier Jena, hat sein 4. Tor erzielt. Allerdings sollte es nur bis zur 20. Minute dauern, bis es zum Ausgleich kommt. Meißner schlägt aus dem tiefen Rückraum eine Flanke in den Strafraum. Ramona Meyer schiebt sich vor, Stresser nimmt den Ball an und trifft zum 1:1. Ja, Ramona Meyer, die so lange nicht getroffen hat. Das ist jetzt endlich vorbei, müssen wir endlich nicht mehr alles erwähnen. Und in der zweiten Hälfte geht es dann auch sehr, sehr schnell in Richtung von Essen. Und mit sehr, sehr schnell meine ich nach ungefähr 35 Sekunden. Denn da führt man schon mit 2:1. Entstanden ist das Ganze über einen Einwurf von rechts. Der führt zu einem Zweikampf von Porcella gegen Mummert. Sie setzt sich durch und kann von der Grundlinie auf Meier flanken, tief per Kopf dann das 2:1 erzielt. Winkler muss später einen Schuss aus spitzem Winkel nach Einwurf parieren. Janning verhindert das 1:3 nach einer Flanke von Kowalski und das fällt dann aber doch. Behrensen macht den Deckel drauf. Sie ist in der 77. Minute nach einem tiefen Pass durch und schneller als Ilenburg, die ehrlicherweise einfach zu langsam ist. Mummert kann ihr nicht mehr helfen. Janning sieht beim Schuss dann auch nicht gut aus. Also es war insgesamt keine schöne Defensivaktion von Jena. Und so führt dann eben die SGS mit 3:1 und kann in der 87. Minute einen Konter erfolgreich abschließen nach einem Fehlpass von Jena. Kowalski steckt auf Elmasi, die trifft zum 4:1. In der 94. Minute pariert Janning noch stark nach einer Ecke und verhindert das 5:1. Aber 4:1, Jule, das ist dann das Endergebnis für die SGS, die sich jetzt langsam gefangen zu haben scheint. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es in der Hinrunde eher eine Ergebniskrise war, aber trotzdem müssen ja irgendwann mal Ergebnisse kommen. Jetzt hat man sie. Seit dem Winter zweimal unentschieden, jetzt einmal gewonnen, die SGS wieder auf dem Weg der Besserung.
Gegen Jena natürlich, ne? Aber ich war auch positiv überrascht. Also um echt zu sein, als Jena das Tor schoss, da dachte ich, okay, wie soll Essen jetzt 2 Tore schießen? Das haben sie, glaube ich, einmal geschafft irgendwie beim Unentschieden gegen Köln und sonst nie. Ja, und dann sind sie ja richtig aufgedreht irgendwie. Das hat mich auch sehr gefreut. Also jetzt nicht für Jena natürlich, das war nicht so schön, aber ja, Essen hat dann ja doch nochmal gezeigt, dass sie wissen, wo das Tor steht. Das war echt interessant. Wobei ich jetzt die erste Halbzeit fand ich noch so halbwegs ausgeglichen, wenn ich ehrlich bin. Also das war nicht so, da war es jetzt nicht so deutlich. Und echt, es war auch so ein bisschen ereignisarm. Ne? Da waren natürlich die beiden Tore, aber danach war irgendwie wenig. Ich glaube, irgendwie noch mal 1-2 Chancen oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass man ja jetzt irgendwie von, ja, da irgendwie vor Chancenwucher da vom Sofa gefallen ist oder so. Und dann, ja, sind die ja natürlich in der zweiten Halbzeit extrem stark reingekommen. Das Ich war überrascht, wenn ich ehrlich bin, aber ich freue mich natürlich dann doch für Essen. Vielleicht finden sie ja so ein bisschen zurück in die Spur. Kann natürlich sowieso nichts passieren. Sie werden nicht absteigen und sie werden auch nicht Champions League spielen, aber zumindest können sie vielleicht ja zeigen, okay, wir wissen doch noch, wie es läuft. Freute mich natürlich auch Ramona Meier. Und das sah schon gut aus. Ein bisschen wie früher, wie die Saison davor. Mhm.
Ja, das fand ich auch. Also Ramona Meier war schon immer eine Spielerin, die eben sehr über ihre Physis oft Tore erzielen konnte. Und da war halt das 1:1 fast bilderbuchmäßig dazu. Und gleichzeitig hat sie eben ganz viel von dem wieder zeigen können, was man in den guten Phasen immer von ihr gesehen hat. Also nicht nur eben Physis, sondern auch eben eine Stärke im Abschluss. Ein wahnsinnig guter Schuss, ein harter Schuss. Sie ist einfach sehr, sehr unangenehm zu verteidigen und das war sie in dem Spiel auch.
Porcella hat mir auch super gefallen, muss ich sagen. Also sie war ja auch immer so ein Dauer Feuerwerk, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die hat ja auch viel Wirbel gesorgt und so. Ich fand das 1:1, muss ich sagen, da war ja zuerst irritiert, ob das jetzt so eine Not nach vorne einfach mal geklöppelt und dann hatte man Glück oder ob das jetzt so gewollt war. Aber ich glaube, es war so gewollt und hat dann ja auch sehr gut geklappt. Das war ja gerade so passgenau. Und zumal, das war schon sehr schön zu sehen, muss ich sagen. Aber also es war gerade in der zweiten Halbzeit eine super Leistung.
Ja, das fand ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Ziel von Essen war, möglichst viele Strafraumaktionen hervorzurufen, weil, das muss man leider sagen, Mummert, Ilenburg, die hatten keinen guten Tag und das war jetzt auch nicht so komplett überraschend. Also vielleicht kommt dann auch daher so eine hohe Flanke von Jacqueline Meissner. Das hat sich nicht wirklich angedeutet, da zu flanken, aber es wurde belohnt. Aber ich hatte nämlich auch den Gedanken, aber ich könnte mir vorstellen, dass Markus Högner das vorher gesagt hat, versucht so oft wie möglich irgendwie in den Strafraum reinzukommen, dann wird irgendwas für uns runterfallen, weil so ist es leider gegen Jena. Und so war es dann auch in dem Spiel. Ich fand aber auch Jenas Ansatz interessant. Also wir haben ja in der ersten Hälfte der Saison ganz viel 4-1-4-1 gegen den Ball gesehen. Das hat sich im Großen und Ganzen nie so wirklich verändert. Jetzt war es mal ein 4-1-3-2. Also sie sind mit Zweien angelaufen. Dadurch, dass aber Essen sehr breit steht und auch Sophia Winkler im Zweifel mitnimmt, ging es dann eher darum, im Pressing den Angriff auf eine Seite zu leiten. Und das hat Jena eigentlich ganz gut gemacht. Das Problem war aber, dass Essen das manchmal dann zum Dreieraufbau hat werden lassen. Also Ostermeier ist da manchmal tiefer geblieben und Stane hat hochgeschoben. Manchmal hat sich Rieke ein bisschen rausfallen lassen auf die Seite. Und dann war quasi das, was da Jena hätte machen können, dann damit schon im Keim erstickt. Und dann mussten sie sich wieder fallen lassen. Und in dieser Rückwärtsbewegung, da war mir Jena manchmal zu langsam. Da hat auch Essen in der ersten Hälfte schon gute Chancen liegen lassen. Es war keine herausragende erste Hälfte, also jetzt für neutrale Beobachtende. Aber es gab die Momente, wo man mit zwei Pässen schnell durchs Mittelfeld hätte spielen können, weil Jena da ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht einig waren, wann geben wir jetzt quasi das ganz hohe Pressing auf. Vielleicht gab es da auch keinen klaren Auslöser für, vielleicht keine Kommandos auf dem Feld, ich weiß es nicht. War manchmal ein bisschen langsam. Und was mir noch aufgefallen ist bei Jena war, sie spielen ja wie fast alle Teams ihre Abstöße kurz aus, bei Jena aber immer mit dem Ziel, dann den langen Ball zu schlagen. Und die Qualität dieser langen Bälle war aber leider einfach nicht gut. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, diesen Ansatz zu fahren, weil allein die Bälle schon oft gar nicht weit genug in die gegnerische Hälfte kamen, oft auch gar nicht zu einer Zielspielerin hinkamen und dann konnte Essen den einfach einsammeln. Und dann stand ja aber Jena relativ tief und dann musst du eigentlich dann rausrücken, aber das sehr koordiniert machen, sonst stellst du nicht auf Abseits. Also das war auch schwierig. Das waren so die Dinge, die mir bei Jena aufgefallen sind. Neben dem Tor natürlich, dass sie schön geschossen haben.
Da kann ich ja gleich einhaken, kann auch sagen, was mir zu Jena auf- oder eingefallen ist. Also ich war tatsächlich auch überrascht natürlich über das 1-0 und das ist ja eigentlich was, wo man sagen müsste, ja, hey, cool, darauf kann man ja dann irgendwie aufbauen. Und aufbauen ist das Stichwort, weil, also wenn man jetzt die erste Halbzeit nimmt jetzt mit dem 1-1, fand ich, dass Jena extreme Probleme im Spielaufbau hatte. Sie haben völlig unnötige Ballverluste gehabt. Also sie hatten den Ball, sie waren in der Hälfte von Essen und anstatt irgendwie das Spiel zu beruhigen oder für sich zu nutzen und aufzubauen, haben sie den Ball dann völlig sinnlos verloren. Leider sehr, sehr negativ dabei aufgefallen ist mir sehr oft Fiona Geisser, die nicht nur in dem Spiel, sondern auch in anderen Spielen, wo ich sie gesehen habe, mit denen er im Angriffsdrittel viel zu oft den Ball verliert, völlig unnötig. Und wenn Jena da halt ein bisschen mehr die Kontrolle hat, ja, so ein bisschen mehr sich da selbst auch noch beruhigen kann, vielleicht waren sie auch selber komplett überrascht, dass sie 1-0 führten, ich weiß es nicht. Aber wenn man da halt einfach mehr im Aufbauspiel ein bisschen genauer wäre, die Bälle nicht sofort wieder verlieren würde, wenn man sie mal hat, und das war auch nicht nur gegen Jena der Fall, das ist sehr, sehr oft bei Jena-Spielen der Fall, wo man sich denkt, hey, cool, ja, 1-0 und jetzt sind sie wieder in der Gegnerin Hälfte, dann haben sie den Ball und dann kommt ein völlig unnötiger Ballverlust, der aus Konzentrationssprechen oder was auch immer herrührt. Ansonsten denke ich, wäre für Jena an dem einen oder anderen Spiel auch immer mehr drin. Ich nach wie vor den defensiven Ansatz, den sie über die gesamte Saison hinweg soweit gezeigt haben, fand ich bemerkenswert. Auch, dass sie teilweise für ihre Verhältnisse, wenn auch dann vielleicht mit langen Bällen, so wie auch beim 1-0, halt zumindest mitspielen und das eben bisschen besser und anders macht als Turbine Potsdam. Ja. Und deswegen würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass Jena drin bleibt, vor allem, weil ich auch gerne sehen würde, wie das mit dem jungen Trainer bei Jena weitergeht. Also und vielleicht, wenn er jetzt, was sich auf jeden Fall bei Jena ausgezahlt hat, sind die Neuzugänge im Winter, die ja nicht wirklich Neuzugänge waren. Also Leonie Greil war ja schon mal in Jena. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Also das hat man auch auf dem Platz gesehen, wie wichtig sie war, auch mit ihrer Erfahrung, dass sie halt auch schon mal in Jena war, dass sie das Umfeld kennt und so weiter. Das hat man auf dem Platz gemerkt. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht in einem oder anderen Spiel, nicht in dem Spiel gegen Essen, aber in einem oder anderen Spiel, dass sich die Neuzugänge unter anderem mit Leonie Greil da noch auszahlen werden. für Jena in dem einen oder anderen Punkt. Und vielleicht für Jena hoffentlich auch irgendwann zum ersten Saisonsieg. Vielleicht gegen Potsdam.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Spiel gegen Potsdam. Jule, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn Jena drin bleibt, wenn ich ehrlich bin, weil sie jetzt auch nicht so, ich muss es leider sagen, Turbine ist ja auch so ein bisschen chaotisch in vielerlei Hinsicht. Ne? Also ich traue da Jena schon, die haben ja schon so eine Idee, wie machen wir das und ne, mit dem Trainer und so weiter, der ja immer noch der Trainer ist. Und, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass sie es eher schaffen, sich da weiterentwickeln, dass sie vielleicht nächstes Jahr nochmal vielleicht so eine Schippe drauflegen. Und bei Turbine kann man sich das jetzt irgendwie nicht so vorstellen, dass sie das, dass sie da so eine Beständigkeit an den Tag legen. Von da an finde ich sie jetzt insgesamt auch ein bisschen reifer in ihrem Ganzen, aber es ist natürlich jetzt ähnlich, ne? Das ist halt schwierig für die meisten
Aussteiger. Ich schätze mir die Turbine nicht. Ich finde, ihr habt natürlich sehr, sehr gute Argumente und die Fakten scheinen für euch zu sprechen. Aber Jena ist manchmal ein bisschen zu verkopft, habe ich den Eindruck. Und die Turbine, die spielt gerade mit dem Herzen und kriegt natürlich trotzdem aufs Maul, ehrlicherweise. Und das tut dann auch weh, aber das bekommt ja Jena auch. Kann natürlich sein, dass die Tordifferenz eine Rolle spielen wird, dadurch, dass wir nicht so viele Spiele haben, passiert sowas öfter in dieser Liga, aber ich würde das wirklich nicht so komplett unterschätzen, die Dynamik, die Potsdam da gerade aufbaut. Aber gut.
Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass ihnen das vielleicht dann irgendwie, dass Jena vielleicht doch den einen oder anderen Punkt mehr, was ja auch aktuell so ist einfach, ne, sich erarbeitet, weil sie das, die Idee jetzt eher so haben, hätte ich jetzt was gesagt. Die sind halt einfach ein Team, was jetzt, ja, nicht auf dem Niveau so ist wie alle anderen oder wie die meisten sozusagen. Und das merkt man halt irgendwie. Aber ich finde, der Ansatz ist ein bisschen klarer einfach. Ne? Und ich glaube, ja, dass man da eher hinkommt einfach als mich gespannt. Aber es kann natürlich auch in der Tat auch sein, dass sie einfach ein bisschen Pech haben und dann gegen die Turbine verlieren und vielleicht nimmt die Turbine noch irgendwo anders einen Punkt mit und das war's dann.
Also, ja, wobei,
wird spannend.
Ja, mal gucken. Also es dauert ja noch 4 Spieltage, bis wir dieses Duell sehen. Jena wird jetzt erstmal nach der Länderspielpause zu Hause gegen Leverkusen und zu Hause gegen RB Leipzig spielen. Dann spielt man auswärts in Köln und zu Hause gegen Turbine Potsdam. Das heißt, man spielt gegen den aktuell Tabellen-10. und den Tabellen-12. auch tatsächlich nacheinander an aufeinanderfolgenden Spieltagen. Für die SGS ist die Situation, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, Jule, absteigen wird man nicht mehr, Champions League spielen aber auch nicht mehr. Dementsprechend kann man vielleicht relativ entspannt dann zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt reisen und wird dann zu Hause gegen Turbine Potsdam spielen. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht für die SGS. Und dann haben wir ja noch das Team, das es tatsächlich geschafft hat, den VfL Wolfsburg aus dem DFB-Pokal zu werfen. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Und wenn es einmal läuft, dann läuft es offenbar manchmal auch ein zweites Mal. Denn in einem Spiel, in dem Leverkusen wirklich sehr, sehr gute Chancen hat, also Kögel verpasst in guter Position, Ostermeier köpft vorbei, in dem dann die TSG zwar auch ins Spiel reinkam, also Feldkamp hatte eine gute Schusschance nach der kurz ausgeführten Ecke und Hickesberger Füller steht vor allem nach einem langen Ball komplett alleine vor Rebhol, ist es aber dennoch so, dass Leverkusen das klare Chancenplus hat. Also Kögel verpasst nochmal nach einer Flanke das Tor und in der 59. Minute dann allerdings lädt Leverkusen Hoffenheim ein und Hoffenheim sagt danke. Diese Einladung, die nehmen wir doch gerne an. Rebhol führt einen Abstoß kurz aus auf Turani. Die passt nach innen und bleibt dabei an Melissa Köstler hängen, die den Ball, von der Ball zu Cerci springt. So ist es eigentlich richtig. Ein richtiger Pass war es nicht. Und Cerci bleibt cool und erzielt das 1:0. Jetzt hat Leverkusen noch sehr, sehr viel Zeit und Leverkusen reagiert auch darauf. Stäbel kommt zu einem Schuss, der nur an den Pfosten klatscht. Dick pariert, klasse gegen Kramer. Turani schießt nach einer Ecke aus der Drehung, aber Dick hat den Ball wieder. Eine Flanke von Leverkusen fällt auf die Latte, da wäre allerdings wahrscheinlich Dick auch da gewesen. Und in der Nachspielzeit verpasst Boboi das Tor nach einer Flanke relativ knapp. Und so kommen wir aber am Ende halt dann bei einem Spiel raus, in dem wir 22:3 Schüsse haben für das eine Team, die 22, und 3 für das andere, aber 1:0 gewonnen hat, Hoffenheim mit einem dieser 3 Schüsse. Ist das, also lügt hier vielleicht die Statistik ein bisschen, Jule? Also war Hoffenheim vielleicht näher dran, als es die Statistik sagt?
Also ich fand Hoffenheim jetzt auch nicht schlecht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur so ein Glücksgreifer, also es war natürlich so ein Glücksgreiferchen. Also aus meiner Sicht war das eigentlich so ein typisches irgendwie 0-0-Spiel, ne? Wo ich dann irgendwie genervt in die Kamera gucke und sage, aber gut, durch den Fehler haben sie halt dann das dieses Tor bekommen und die Leverkusen haben es einfach nicht geschafft. Die haben ja irgendwie, muss jetzt einfach dazu sagen, bei Leverkusen läuft es jetzt irgendwie auch nicht. Die waren ja irgendwie in der Rückrunde fantastisch im Prinzip schon auf dem Champions League Platz und haben jetzt irgendwie seitdem verloren oder unentschieden gespielt oder jetzt halt wieder verloren. Ich will jetzt nicht sagen unnötig, es wäre ja auf jeden Fall drin gewesen zu gewinnen. Weil sie hatten ja super Chancen, aber es hat dann nicht geklappt. Und das ist so einer der Tage, wo irgendwie fast ein Tor ist halt auch kein Tor, ne? Und nur die Hoffenheimerinnen haben es geschafft. Aus meiner Sicht war, also ich gefühlt war irgendwie aber 90% der Aktion irgendwie so im Mittelfeld und irgendwie sehr zweikampflastig. Also ich fand, das war schon, also mich hat das jetzt nicht gewundert, dass es wenig Tore gab oder halt so ein Glückstreffer irgendwie, glaube ich, gespielt. Also das war klar, dass die jetzt irgendwie einfach nur durch einen Fehler sowas bekommen haben. Fand ich, zeigte das jetzt so ein bisschen. Und man hat, sieht es ja oft, oder hat es ja schon oft gesehen beim Frauenfußball, dass das zur Rückrunde da doch ein paar Teams mehr oben sind und dass die dann aber irgendwie manchmal dann in der Rückrunde abflachen. Ich hoffe, das passiert jetzt der Eintracht nicht, aber bei Leverkusen ist es ja, muss man sagen, so der Fall. Also die haben ja eine sehr gute Position einfach jetzt aufgegeben. Es wird jetzt schwierig, glaube ich, da wieder ranzukommen an die ersten drei Teams. Das kann ich mir jetzt schwierig. Und vielleicht haben sie mit ihrem sehr jungen Team da vielleicht auch einfach nicht die Konstanz, um da jedes Mal immer zu gewinnen, weil das muss man machen, um oben mitzuspielen. Man muss im Prinzip immer gewinnen. Dann kann man vielleicht mal einen Ausrutscher haben oder irgendwie, keine Ahnung, mal gegen Wolfsburg verlieren. Haben sie ja bis jetzt noch nicht, aber muss man tun, haben sie jetzt nicht. Und ich gehe davon aus, dass sie nochmal viele Spiele gewinnen, aber das ist jetzt so die, ne, dafür sind sie vielleicht einfach noch zu jung und erfahren. Aber ich finde, und konnten dann ihre Chancen nicht nutzen. Hat noch ein bisschen Pech bei dieser Chance von Hückelsberger Füller habe ich irgendwie daran gedacht, wie ich so, wenn ich FIFA-Spiele spiele, so ungefähr sieht das dann auch aus, dass ich dann da irgendwie so rum und dann doch nicht rein. Man hatte Chancen, aber man hat halt nur diesen einen Fehler da ausnutzen können von Hoffenheimer Seite. Und den haben sie aber auch gut gemacht. Also Mimeti weiß, wo es vorsteht, wenn sie den Ball hat.
Sergi meintest du, Jule, nicht Mimeti. Weil Sergi hat das Tor gemacht.
Ach, Entschuldigung, Sergi, Entschuldigung.
Ja. Nur damit wir auf dem gleichen on the same page sind. Also ich fand es eigentlich ein Spiel, bei dem sie beide neutralisiert haben, mehr oder weniger, auch durch ihr Pressing und durch die Aufstellung. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Leverkusen gesehen in der Saison, fand allerdings das Pressing von Leverkusen mega spannend und schon echt krass, muss ich sagen. Dass sie das halt auch wirklich teilweise über 90 Minuten durchziehen. Ich fand es eine unglückliche Niederlage für Leverkusen. Ich finde, sie hätten, die Statistiken sagen das auch, sie hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen und sie hatten einfach nicht das Glück. Und ich glaube, der Trainer von Leverkusen hatte auch irgendwie zuvor gesagt, sie müssen das Glück halt einfach mal wieder ein bisschen erzwingen. Das hat halt gegen Hoffenheim nicht funktioniert. Wenn sie halt die Chancen reinmachen, die sie haben, dann läuft das Spiel vielleicht ein bisschen anders. Sie haben, fand ich, Willemstötter hat teilweise sehr gut gespielt, wieder, war auch sehr variabel über außen. Dann der eine Schuss, den sie hatte, den Dick gehalten hat, drüber gelenkt hat. Hammerschuss von Willemstötter. Und jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen reingucken, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Und was ich halt auch bei Leverkusen beeindruckend fand, war, dass sie, also nicht nur das Pressing, sondern auch, dass sie eigentlich in der Abwehr, auch immer wenn es eigentlich brenzlig wurde, haben sie es geschafft, das im Verbund im Zentrum hinten zu klären. Und es war dann so, dass mir irgendwann, ja, ich musste es leider rezipieren, man sieht es halt auch in den Highlights, weil sie halt nicht neu kommentiert wurden, sondern zusammengeschnitten wurden, als der Kommentator zumindest auf The Zone halt sagte, ein Fehler könnte das Spiel entscheiden, und das war tatsächlich der gleiche Gedanke, den ich kurz davor hatte, und prompt macht ausgerechnet Torani den Fehler, die eigentlich fast mit einer der besten Spielerinnen bei Leverkusen war. Also das war schon wirklich verdammt viel Pech, dass sie da einfach, keine Ahnung, den Kopf vielleicht woanders hatte für eine Sekunde oder der Kopf abgeschaltet war, dass sie diesen Fehlpass da hinten spielt, den dann halt Sergi im Endeffekt zum 1-0 verwandelt. Ansonsten glaube ich, hat sich Leverkusen in dem Spiel wirklich nicht viel vorzuwerfen. Wenn sie halt eine von ihren Chancen reinmachen, dann läuft das Spiel anders oder zumindest verlieren sie es halt nicht.
Ja, so würde ich es auch sehen. Also klar kann man jetzt auf dem Gegentor rumreiten, das darf in der Art und Weise nicht fallen, das wissen aber auch alle Beteiligten, deswegen fallen solche Tore auch nicht so häufig in der Bundesliga. Und dann waren es aber zwei sehr gute Teams, dem aber Leverkusen noch das Bessere war. Und so wie man in der Hinrunde nicht überdramatisieren sollte und eben von Champions League mit Leverkusen sprechen, muss man jetzt auch nicht so tun, als ob man hier den harten Downfall erleben würde. Es war eben ein sehr gutes Spiel von Leverkusen, gegen aber auch ein wirklich stabileres Hoffenheim. Also offensiv fehlt bei Hoffenheim noch komplett die Präzision, die Passquote im Angriffsdrittel, ich habe es jetzt mir gar nicht mehr rausgesucht, aber gut gewesen kann sie nicht sein, denn da endeten die meisten der Angriffe, denn dass man nur drei Schüsse hatte, hatte vor allem damit zu tun. Hoffenheim hatte ja offensiven Ballbesitz, aber man ist eben zu selten zu Abschlüssen gekommen. Aber was mir bei Hoffenheim wirklich gut gefallen hat, und ich möchte das deswegen sagen, weil ich das in der Hinrunde ein paar Mal kritisiert habe, war der Spielaufbau. Weil Hoffenheim ja gerade über Laura Dick gerne den Pass spielt auf die Sechserin. Und das ist ja schon fürchterlich schiefgegangen in dieser Saison. Das ist ja auch ein anspruchsvoller Pass. Das Ziel ist aber meiner Meinung nach, also die Innenverteidigerinnen stehen sehr breit und dann willst du über die Sechserin die Innenverteidigerin beispielen und von dort geht es dann weiter. Und das hat in dem Spiel wirklich gut funktioniert und das, obwohl ich es nämlich auch sehe wie du, Sven, dass das Pressing von Leverkusen wirklich ein gutes war. Es war schön ausgeführt, waren alle immer, hatten alle das Memo bekommen, was jetzt zu machen ist in der Phase. Vielleicht hat manchmal ein bisschen die Intensität gefehlt. Gerade von Kramer habe ich das schon besser gesehen in der Saison. Aber es kann auch die Stärke von Hoffenheim gewesen sein. So ein bisschen so ein Henne-Ei-Thema dann, wenn man sich nur auf dieses Detail beschränkt. Aber ich finde, dass Hoffenheim das gut gelöst hat. Viel, viel stabiler als in ganz vielen anderen Spielen in der Saison. Und das wäre zu hoffen aus Hoffenheimer Sicht, dass das jetzt eine nachhaltige Entwicklung ist und man jetzt darauf aufbauen kann. Und wenn dann eben Präzision im Angriffsdrittel noch mit dazukommt, da wird man auch wieder sehr viele bessere Spiele spielen. Und wenn Leverkusen wiederum so eine Leistung wie jetzt hier gegen Hoffenheim bringt, dann wird man jetzt auch noch sehr viele Punkte holen und dann ist auch alles ganz wunderbar. Deswegen glaube ich, dass, so paradox das klingen mag, beide irgendwie eigentlich so halbwegs zufrieden rausgehen können, auch wenn Leverkusen natürlich sehr genervt darüber sein wird, dass man nicht nur gegen Hoffenheim verloren hat, sondern auch gegen Werder im DFB-Pokal. Da hat man natürlich wirklich eine Chance liegen lassen.
Ich wollte gerade sagen, sie sind ja jetzt auch aus dem DFB-Pokal geflogen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie spielen ja immer noch gut, ne? Aber wenn du das Tor nicht machst, ist am Ende des Tages unglücklich. Ne? Also,
ja, ja, klar.
Wie gesagt, ich glaube, da ärgert man sich eher, dass man das jetzt wiederholt hergeschenkt hat und wie gesagt dann auch den Anschluss da an die Spitzengruppe verliert.
Aber ich möchte noch ein Wort zu Laura Dick verlieren, die ja überragend gehalten hat in dem Spiel und nicht nur in dem Spiel, weil ich erinnere mich an das Hinspiel in München, wo Hoffenheim 5-1 untergegangen ist. Das war, glaube ich, einer der ersten Spieltage und ich kann mich tatsächlich erinnern, wie wir uns untereinander, Fotografinnen, uns untereinander unterhalten haben und so, hä, Dick, warum bringt der jetzt die Dick, wieso ist die jetzt die Nummer 1? Und nach dem Spiel, du auch gesagt, Gottes Willen, also das wird nichts. Und sie hat sich extrem gemacht in dem Jahr und hat es auch gegen Leverkusen gezeigt, dass sie eine sehr, sehr gute Torhüterin ist und dass sie auch zu Recht bei Hoffenheim momentan die Nummer 1 ist und im Tor steht.
Volle Zustimmung. Also sehr, sehr interessante Entwicklung. Zeigt einem ja auch selber, dass man vorsichtig sein sollte mit zu vorschnellen Urteilen. Alle Spielerinnen haben Zeit und brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Für Hoffenheim bedeutet dieser Sieg jetzt, dass man 24 Punkte hat, damit auf Rang 6 weiter liegt. Es hat ja generell nur einen Tabellenplatzwechsel gegeben, nämlich genau an der Spitze. Vor Hoffenheim geht es jetzt dann bei Werder Bremen weiter. bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielt und im DFB-Pokal, wie wir es ja schon vorhin live mitbekommen haben, dann beim FC Bayern das Halbfinale spielen darf. Für Leverkusen wiederum sind es jetzt 5 Punkte Rückstand auf Rang 3. Es geht jetzt dann nach Jena, bevor man zu Hause gegen Werder Bremen spielt und dann tatsächlich zum FC Bayern reist. Auf dieses Spiel darf man sich, glaube ich, auch schon freuen. Und dann haben wir noch eine Partie, auf die wir blicken wollen, die von diesem Spieltag ist. Und erstaunlicherweise ist das kein 0:0, denn bisher war das ja das Standardergebnis für den ersten FC Köln. Aber beim SC Freiburg war es dann soweit. Zum ersten Mal muss Britta Karlsson ein Gegentor ihres Teams hinnehmen. Und das vielleicht auch nicht so ganz aus dem Nichts heraus, denn Freiburg hat einige gute Chancen. Kahr schießt drüber, Sikai scheitert an Mikkelsen oder trifft die Latte. Und in der 59. Minute ist es dann aber soweit. Interessanterweise aus einer Szene heraus, Pep Guardiola warnt vor sowas immer. Der hat die Philosophie, je schneller du den Ball vertikal nach vorne bringst, desto schneller kann er auch wieder zurückkommen. Es wirkt so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Dann versteht man es und wenn man sich diesen Gegentreffer anguckt aus Kölner Sicht, dann erkennt man, was er damit meinen könnte. Vogt schlägt dann nämlich einen langen Ball und der kommt direkt zurück, quasi mit dem zweiten Kontakt einer Freiburgerin. Wobian verlängert den Ball dann auf Sikai, die ist frei durch und erzielt es 1:0. Achcinska ist zu langsam für Sikai, die ganze Staffelung ist unsauber, aber das liegt eben auch daran, weil man gerade den langen Ball geschlagen hat und in der Rauswärtsbewegung war. In der 75. Minute dann bringt Schasching eine Ecke von rechts innen ans kurze 5-Meter-Eck, wo Stierli zum Schuss kommt. Ihr recht harmloser Versuch wird von Mikkelsen nicht festgehalten. Mai Schneider steht direkt vor ihr und trifft aus kurzer Distanz. Mikkelsen muss sich nach dem Treffer auch noch am Kopf behandeln lassen, spielt dann aber danach weiter und durch. Und Freiburg führt eben mit 2:0 und hätte eigentlich durch Kocher Zickei auch noch ein richtig schönes 3:0 erzielt in der 84. Minute. Da schlägt Borggräfe einen langen Ball, den Wiankowska nicht sauber klärt. Schasching passt auf Sikai, die den Ball wirklich wunderbar ins Eck schlänzt, aber der Treffer zählt nicht. Und da muss man sagen, Props an die Schiedsrichterassistentin und die Schiedsrichterin Julia Beuke, denn da stand Völmli im Sichtfeld der Torhüterin und deswegen war es völlig korrekt, diesen Treffer nicht anzuerkennen, so schön er auch war. Aber schön für Freiburg bleibt es ja trotzdem, denn am Ende ist das der Endstand, nämlich 2:0 und damit ein Sieg für die Freiburgerin. Jule, was fangen wir mit dem Spiel an? Wie haben dir beide Teams gefallen?
Also Freiburg hat mir gut gefallen und Köln so, naja, könnte besser. Also man hatte jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass Köln da was mitnimmt. Also ich fand, dafür war auch Freiburg ein bisschen zu dominant und hat sich eigentlich angekündigt, dass die irgendwann doch mal treffen könnten. Und von Köln, fand ich, kam da auch insgesamt zu wenig offensiv. Von da an fand ich das jetzt so im Vielspiel, also ich finde, das spiegelt den Spielverlauf ganz gut wider, könnte sogar noch ein Tor mehr sein, wie hast du ja schon gesagt. Mhm. Kurazika hat mir super gut gefallen. Insgesamt, wo wir dann, die Freiburg-Offensive, die ich jetzt gar nicht mehr so als so extrem zugstark immer empfinde, manchmal war da schon sehr, hat er gut gearbeitet. Und ich glaube, auf Britta Karlsson, das ist jetzt, vielleicht kann sie doch keine Wunder bewirken oder so, ist doch noch ein bisschen Arbeit. Also insbesondere, ja, die haben natürlich jetzt schon was gemacht, aber ich fand das einfach offensiv, war da nicht so viel gut. Das ist, woher soll es kommen? Ja. Und wenn da jemand kontinuierlich aufs Tor zugeht, dann ist es vielleicht auch irgendwann schwierig, immer die Bude da zuzuhalten.
Ja, und vor allem die Offensive ist halt auch weiter ein Problem. Ja. Also der FC hatte genauso viele Wechsel wie Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, nämlich 4. Und dann wird es halt auch schwierig, irgendwie ein Tor zu erzielen.
Das habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber genau, also es war gefühlt immer so ein Anlaufen in der Hälfte der Kölnerin. Und dann haben sie natürlich jetzt viele Sachen verhindert, aber es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, gleich kommt Köln und macht die da weg sozusagen, ne, irgendwie, oder hat da eine ernsthafte Chance, dagegen zu halten. Das war im Prinzip mit dem ersten Tor schon fast klar, flachte so diese Spannungskurve ab, also bei mir zumindest, ne, dass ich dachte, okay, das wird nichts mehr. Das war jetzt bei dem vorigen Spiel in Hoffenheim in Leverkusen noch anders, da konnte man sich ernsthaft vorstellen, dass Leverkusen noch trifft, und da war es halt nicht so, da dachte man, okay, ja gut. Vielleicht kommt noch ein Tor, weil war ja auch so, ne? Aber da war einfach zu wenig Offensivaktion von Köln. Und so kann man natürlich jetzt auch, es ist halt schwierig, zu gewinnen irgendwann. Mhm. Also ich bin mir sicher, es reicht für den Klassenerhalt, weil die anderen ja schlechter sind, aber Köln tut es vielleicht gut daran, sich dann nächstes Jahr so ein bisschen zu noch weiter zu verstärken oder so. Aber generell finde ich jetzt Köln unter Britta Karlsen immer noch besser als vorher, muss ich zugeben. Also es ist nicht so ganz, wo man denkt, uiuiuiui, sondern es ist ja schon so, man muss da was tun. Mhm. Und sie haben ja auch vorher kein Tor bekommen einfach, ne?
Ja, also es ist viel, viel stabiler, sehr gutes ja. Pressing, mit dem Freiburg ja auch wirklich eine Zeit lang zu tun hatte. Aber dann hat man sich ganz gut in diesem Spiel zurechtgefunden. Was ja bei Freiburg auch einen positiven Trend beschreibt, Sven. Und ich habe das Gefühl, nach dem, was du vorhin gesagt hast, dass du was über Koray Sikay sagen möchtest.
Nee, eigentlich gar nicht, weil das, was ich zu Koray Sikay gesagt hatte, habe ich
das
ja
schon das von
quasi
okay.
eigentlich schon alles gesagt, außer dass, da kommen wir dann später noch dazu, gegen Ende. Aber ich möchte tatsächlich zu Freiburg gar nicht so viel sagen. Ich möchte aber gerne noch was zum FC sagen, weil es war jetzt auch das erste Spiel, das ich unter Britta Karlsson gesehen habe. Und ich glaube tatsächlich, dass, also wir haben beziehungsweise Jule auch gerade gesagt, dass vorne beim FC zu wenig war. Mir war das auch zu einfallslos, vor allem im letzten Drittel. Meist ging es nur über außen oder es waren irgendwelche Fernschüsse, die im Endeffekt Halbchancen waren, weil sie halt irgendwie links und rechts am Tor vorbeiflogen. Aber wenn man das positiv sehen möchte, dann würde ich definitiv die Stabilität auch in der Abwehr unter Britta Karlsson hervorheben. Und ich würde fast behaupten, dass das auch das Ziel ist von Britta Karlsson, dass man zunächst mal hinten sich stabilisiert. Und das haben sie sehr gut gemacht. Auch das Pressing hast du angesprochen. Ich fand die Kölnerin sehr zweikampfstark. Sie hatten eine gute Aufteilung hinten in der eigenen Hälfte. Haben manchmal sogar richtig schöne Dreiecke gebildet, in denen sie sich die Bälle hinten raus bis zum Mittelfeld rausspielen konnten, aber dann fehlt es halt. Also im Mittelfeld war dann spätestens irgendwie Feierabend, dann fehlten die Ideen, dann wusste man nicht, wie man da weitermachen soll. Aber ich denke, das ist etwas, worauf der FC aufbauen kann. Ich denke, das ist etwas, worauf Britta Karlsson aufbaut. Das Negative ist, dass man in den vergangenen Jahren beim FC immer gesagt hat, jetzt. Und darauf können sie jetzt aufbauen und nächsten Saison war es dann leider nicht mehr so dolle. Deswegen hoffe ich, zumindest für den FC, dass man jetzt mit Britta Karlsson mal jemanden gefunden hat, der über die wirklich mal über eine längere Zeit hinweg beim FC auch mal was aufbauen kann. Und vielleicht ist da eben diese Stabilität hinten in der Abwehr ein Anfang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann, wenn man vielleicht auch vorne im Sturm noch ein bisschen mehr Qualität hat oder im Mittelfeld, dass Britta Karlsson dann sicherlich auch vielleicht etwas anderen Fußball spielen lassen möchte, vor allem auch nach vorne im Angriff. Es war dann irgendwann so, in der zweiten Halbzeit ist Niki Billa reingekommen und gesagt, ach Gott, die haben ja auch noch Niki Billa. Und die sitzt auf der Bank. Also das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir sage, boah, also ja, warum Niki Billa nicht von Anfang an? Oder was ist mit Niki Billa, ja?
Hat im letzten Spiel von Anfang an gespielt, also deswegen.
Okay.
Wir hatten ja noch das Nachholspiel irgendwie Mitte der Woche, von da an vielleicht haben sie
das. Ja, danke dafür, dass jetzt.
Das war auch bei Essen so, genau.
Genau, in Essen das 0-0. Richtig, ja, das hatte ich jetzt, hatte ich da auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und von daher, ja, sorry. Aber das war okay. Also das, was ich vom FC gesehen habe, war absolut okay, vor allem in der ersten Halbzeit, dass sie im Endeffekt dann, ich sag jetzt mal, alleine gegen Koray Sikay gespielt haben, war halt an dem Tag Pech, weil Koray Sikay war für mich definitiv die beste Spielerin auf dem Platz, die eben nicht nur vorne, sondern als Stürmerin auch hinten super, nach hinten super gearbeitet hat, hinten zwei Kämpfe gewonnen hat. Also Koray Sikay hatte einfach einen Sahnetag, der mit dem von dir angesprochenen, nicht gegebenen Tor wirklich hätte gekrönt werden können.
Wenn sie jetzt noch so zwei, drei Kleinigkeiten beigebracht bekommt. Also es gab eine Szene zum Beispiel, da hat Schasching eigentlich eine gute Schussposition und Sikai lässt sich hinter die Verteidigerin fallen, um anspielbar zu sein. Und das war genau das Falsche, was sie in der Szene hätte machen müssen, wäre eine Verteidigerin wegzuziehen, damit der Schusskorridor frei wird für Schasching. Kleinigkeit, war nicht schlimm, es war auch quasi aus einem guten Willen heraus, sie wollte ja quasi mitspielen und sie wollte den Ball haben, aber eine erfahrenere Stürmerin, würde ich behaupten, macht da den Laufweg, zieht die Außenverteidigerin weg, damit Schasching den freien Schuss hat. So Kleinigkeiten sieht man immer mal wieder noch im Spiel bei Sikai, auch manchmal dreht sie zur falschen Seite hin sich auf, also hat vorher nicht geguckt, wo die Mitspielerin steht, aber wie gesagt, wirklich Details, also auf ganz hohem Niveau ist das Kritik. Und dadurch,
für eine 19-Jährige.
Das ja sowieso. Und da ihr jetzt so viel über den FC gesagt habt, sage ich dann noch ein bisschen was über den SC. Also natürlich hätte ich auch mal wieder Dinge am Spielaufbau zu kritisieren. Ich verstehe nicht, warum Borggräfe immer mal wieder so angespielt wird, dass sie dann mit dem linken Fuß den langen Ball schlagen muss. Das scheint mir nicht ihre Kerndisziplin zu sein. Aber darüber hinaus hat der SC ein gutes Spiel gemacht. Und vor allem hat es der SC geschafft, sich immer wieder aus dem hohen Pressing zu befreien, indem man nämlich tatsächlich Borggräfe eingebunden hat. Da hat dann, also der Pass auf Borggräfe war das, wo das Pressing von Köln in der Regel ins Leere gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich. Und das hat Freiburg gut gemacht und ist aber dann nicht in die Passivität reinverfallen, die man manchmal hatte. In der Saison gab es schon viele Spiele, in denen Freiburg eine tiefe Ballzirkulation hatte, oft ausgelöst durch ein hohes Pressing der Gegnerin und dann gar nicht mehr rausgekommen ist aus dieser Tiefe. Das war viel, viel besser in dem Spiel. Man müsste vielleicht noch versuchen, ein bisschen öfter noch Felde an den Ball zu bekommen, Schasching an den Ball zu bekommen. Die sind eben eindeutig die Spielerinnen, die dann die Progressive Passes, also die, die eben dann eben auch nach vorne was überbrücken und eben nicht nur über lange Bälle über alle Ketten hinweg, wie es die Innenverteidigerinnen und Borggräfe manchmal machen. Die müsste man noch ein bisschen öfter reinbringen. Aber ich fand, das hat schon gut funktioniert und mir hat auch die Rollenverteilung zwischen Wobjan und Sikai ganz gut gefallen. Wobjan war eigentlich höher postiert als Sikai, die kam eher aus einer tieferen Position und das wiederum, hatte ich den Eindruck, hat es manchmal schwer gemacht für die Kölner Verteidigerinnen, wer von beiden übernimmt jetzt wen, also Achczynska und Vogt, und dass zum Beispiel dann Achczynska gegen Sikai nicht hinterherkommt beim 0:1. Das hatte natürlich mit der Staffelung vorher zu tun, aber das war jetzt auch nicht kompletter Zufall. Die beiden haben eben immer wieder in der Tiefe ihre Position getauscht. Mal war Wobjan tiefer, mal war Sikai tiefer. Und das hat mir gut gefallen. Auf das kann man aufbauen. Und auch Elie Gudow hat wieder ein deutlich besseres Spiel gemacht. Lisa Kahl war sehr, sehr gut. Insgesamt auch sehr häufig ein Dreieraufbau. Und mal war es Kahl, die nach vorne geschoben hat. Mal war es Gudow, die nach vorne geschoben hat. Aber es war viel besser aufeinander abgestimmt als viele andere Spiele. Mai Schneider hat auch eine gute Partie gemacht. Also beim SC war jetzt auch nicht alles ganz perfekt in diesem Spiel gegen den FC. Aber es war ein sehr gutes Spiel. Und da waren jetzt mal Ansätze zu erkennen. Und ich hoffe, dass Freiburg jetzt auf denen aufsattelt. Jetzt im nächsten Spiel, dann nach der Länderspielpause in Potsdam, wird man spielen. Und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie Freiburg da spielen wird. Für den FC wiederum geht es jetzt dann ins Topspiel gegen den FC Bayern im großen Stadion und dann nach Hoffenheim. Köln hat jetzt 7 Punkte und damit 6 Punkte Vorsprung auf Potsdam. Jule hat schon gesagt, absteigen werden sie wohl nicht mehr. Aber vielleicht sammeln sie ja noch einen unserer begehrten Awards ein. Das wollen wir jetzt herausfinden. Und wenn ich das Gefühl habe, einen von Sven schon mindestens 3-mal angeteased bekommen zu haben. Wir wollen jetzt vergeben unseren MVP des Spieltags, unsere Unsung Heroine, also unsere unbesungene Heldin und unseren Moment des Spieltags. Jule, da Sven quasi schon 2-mal sein MVP-Segment begonnen hat, darfst du jetzt erstmal vorlegen. Und es wäre wahnsinnig lustig, wenn du jetzt sagst, Cora Sikai. Nein, wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Ramona Mayer.
Ja, stark.
Ich finde für das Doppelpack und die ersten beiden Tore von dir und das auch tolle Tore, absolut verdient. Finde ich toll, dass sie da sich von der Last des Nicht-Treffens sozusagen befreien konnte auf diese Art und Weise. Und ja, freute mich für sie und ich fand deswegen, ist sie meine Spielerin des Spieltags.
Mhm. War eine schöne Szene, als man gesehen hat, wie sich jeder auf der Bank gefreut hat, als sie dann ausgewechselt wurde und alle so, ach Mensch, jetzt hast du es mal hingekriegt, Gott sei Dank. Oder keine Ahnung, ob sie jetzt was ausgeben muss, vielleicht gab es auch eine interne Wette. Auf jeden Fall haben sich alle sehr gefreut mit ihr.
Ja.
Das war schön zu sehen. Ja, schöne Wahl. Sven, wer ist deine MVP?
Ja, Cora Sikai.
Nein, das gibt's ja nicht.
Ich hatte mich da auch tatsächlich schon relativ früh festgelegt. Das Spiel war ja relativ früh, Freiburg-Köln, am Samstag schon. Und ich dachte mir, da kann jetzt für mich nicht mehr so viel kommen. Also an einer Einzelspielerin, also vom Team insgesamt her, klar, würde ich wahrscheinlich Wolfsburg sagen, aber es geht ja um eine Spielerin. Und da ist es Cora Zickerl für mich.
Ja, ich glaube, das kommt jetzt für niemanden überraschend. Und wir haben es ja im Grunde auch schon mehrfach hier thematisiert. Dann kann ich noch ein paar Honorable Mentions verteilen. Also ich hatte auch Meier und Zickerl auf meiner Liste. Ich hatte Pernille Harder auf meiner Liste, weil sie tatsächlich den Unterschied gemacht hat gegen Werder Bremen. War mir aber dann doch am Ende zu wenig auf Wolfsburg gegen Frankfurt bezogen. Denn ich hatte den Eindruck, okay, von diesem Spiel, da müssen wir jemanden nehmen. Also da reagiere ich jetzt auf das, was ihr gemacht habt. Ich habe da lange überlegt, Alex Popp, finde ich, hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht, vor allem, weil sie eben das gebracht hat, was letztlich stellvertretend für dieses Spiel war, nämlich diese Aggressivität und auch dieses Unangenehmsein. Ich muss aber sagen, dass mich Svenja Huth fast noch mehr beeindruckt hat in dem Spiel. Die hatte unheimlich viele Ballkontakte, ich glaube die meisten sogar, genau die meisten gemeinsam mit Janina Minge, die auch ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und Svenja Huth, die war wirklich überall, und zwar gegen den Ball als auch mit dem Ball. Dann noch gute Standards geschlagen, also Svenja Huth, meine MVP dieses Spieltags. Und damit haben wir dann auch eine Wolfsburgerin hier mit dabei. Das ist doch schön. Außer Jule hätte jetzt vielleicht noch eine Unsung Heroine gehabt. Ich weiß es ja nicht. Jule, wer ist es bei dir geworden?
Das ist die Frau Dick von der TSG aus Hoffenheim, weil aus meiner Sicht ist sie doch stark damit für verantwortlich, dass die TSG so gut dasteht. Der Sven hat es ja schon gesagt sozusagen. Und in so einem Spiel irgendwie, wo es ja irgendwie, finde ich es dann ganz gut, wenn man auch mal die Torfrau so ein bisschen hervorhebt, weil das war jetzt nicht der Hurra-Fußball von Hoffenheim, sondern halt irgendwie, dass man da doch die Bude irgendwie hat Tor behalten können. Mhm.
Sehr, sehr schön. Laura Dick, wen hast du, Sven, auf deinem Zettel?
Ich hatte eigentlich gar niemanden auf dem Zettel, aber da ich die letzte Minute oder zwei nochmal in mich gegangen bin, muss ich Jule zustimmen.
Ja, witzig. Okay, dann schreibe ich hier Jule und Sven. Lustigerweise habe auch ich Laura Dick als Unsung Heroine eigentlich gehabt, aber dann kann ich ja umswitchen, weil es gab ja wirklich viele Spielerinnen, die man nochmal hervorheben könnte. Und ich würde gerne Janu Levels in die Verlosung werfen, auch weil wir sie vorhin nicht so wirklich erwähnt haben in unserem Segment. Und das passt eigentlich gar nicht zu ihrer Leistung und auch zu ihrem Spiel. Ich finde, die hat ein wunderbares Spiel gemacht. Janu Levels hatte so einen irren Drang nach vorne, hat es auch gleichzeitig defensiv geschafft, auch Jill Jansens ganz gut in den Griff zu bekommen. Also es gab eigentlich selten Offensivaktionen von Jansens. Also Janu Levels hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und weil sie eben von dem Team ist, das verloren hat an diesem Wochenende, wurde sie auch deshalb wahrscheinlich noch nicht besungen. Ich habe es jetzt hiermit getan. Meine Unsung Heroine. Und damit bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Jule, was ist es da bei dir geworden?
Das erste Tor von der Turbine. Also nicht das erste Tor, das erste Führungstor von der Turbine. Und die das war mein Moment. Mhm. Die haben sich auch so gefreut. Ja. Nicht lange fürchtet, aber die waren, glaube ich, schon so, wow, wir können's.
Ja, und auch für die mitgereisten Fans war das.
Ja, genau. Die waren also, sind wir eigentlich wirklich in Leipzig? So von der Geräuschkulisse, die waren ja richtig massiv. Das hat mich sehr gefreut irgendwie. Und wie gesagt.
Mhm. Sehr, sehr schöner Moment, glaube ich. Sven, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Habe ich auch keinen, muss ich zugeben, aber dann nehme ich das Tor von Lynette Berenstein, das 2:0.
Ja, okay. Uh-huh. Also mein Moment dieses Spieltags ist die Ehrlichkeit von Sven bei den Spieltags-Awards. Finde ich ganz fantastisch. Ich nominiere, ich muss nochmal kurz nachgucken, wer das vorgeschlagen hat. Ganz bekannter Hörer hat bei Blue Sky einen eigenen Moment des Spieltags nominiert. Und zwar waren ja manche FC-Fans verkleidet in Freiburg. Warum das jetzt bei Kölner Fans vorkommt, das müsst ihr selber euch erklären, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da gab es einen in diesem aufblasbaren Dino-Kostüm, der auch sehr euphorisch eine Fahne geschwenkt hat. Und das hat Borissen Leon, genau, hat es geschrieben. Der Leon, ja genau. Ganz, ganz herzliche Grüße. Das ist sein Moment des Spieltags. Den würde ich hier gerne noch mitnennen wollen. Und ich habe aber noch einen eigenen Moment des Spieltags. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber Pia-Sophie Wolter, die erzielt das Eigentor in der 5., 6., 7. Minute der ersten Hälfte. Also die wollten nur noch in die Kabine und dann fangen die auch noch das 0:5. Und dann schießt sie dieses Tor. Und direkt danach wird abgepfiffen und dann bleibt die Kamera auf ihr drauf. Und du siehst einfach nur, wie sie in die Kabine geht und sie hebt so die Schulter und sagt so, ja, was ist denn da heute eigentlich los? Was ist denn hier passiert? Und das konnte ich so gut nachempfinden, wie konsterniert sie war und dass sie auch, man hat so auch so aus dem Blick rausgelesen, ja, was soll ich denn noch machen? Ich hab's doch probiert. Was ist denn das für ein Nachmittag? Das war für mich stellvertretend für die Leistung der Eintracht und damit ein Moment dieses Spieltags.
Zumal ja sie vorher quasi auch noch den Elfmeter verschuldet hatte.
Ja,
das also stimmt. Verschuldet ist in dem Fall zu viel gesagt, weil es jetzt nicht wirklich kein eindeutiger Handelfmeter war, nur den Regeln nach, aber ansonsten war es jetzt nicht so, dass sie absichtlich Hand gespielt hat. Das war auch schon relativ unglücklich.
Ja, aber wirklich. Aber gut, jetzt wollen wir nicht wieder in irgendwelchen Eintracht Frankfurt Wunden bohren. Ich habe es auch, wie gesagt, wirklich nicht als lustig oder so gemeint. Es war für mich einfach nur, an dieses Bild habe ich mich einfach, auch vorhin, als wir drüber gesprochen haben, die ganze Zeit wieder zurückerinnert. Deswegen scheint es mein Moment.
Da tat sie mir auch echt leid, muss ich sagen. Ja. Also allgemein, aber das
Aber wirklich. Waren Sie mal auf dem anderen Ende von so einer Rutsche? Die Turbine hat es ja am Spieltag vorher übel mitbekommen. Ihr zwei, das war ganz wunderbar. Das war, also wegen mir können wir das jetzt regelmäßig einfach in dieser Dreierkonstellation machen, weil ich glaube, irgendwann muss ich auch tatsächlich gar nichts mehr machen, außer hier auf Record zu drücken. Und ehrlicherweise finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Lottes Erbinnen in Person natürlich von Jule. Jule, schön, dass du mal wieder mit dabei warst und ehrlich, ganz ehrlich, ich habe mich total gefreut, dass du mit guter Laune hierher kommen kannst, weil es war schon ein bisschen,
ich mich auch,
tat ein bisschen weh, das zu sehen, wie zerknirscht du schon vor der Aufnahme warst, also als wir einfach nur uns abgesprochen haben, wer welche Spiele macht.
Ja, das war auch der Grund, warum ich ja das Wolfsburg-Spiel nicht sehen wollte. Ich dachte, also das geht nicht, da kann ich dir auch noch darüber sprechen, wie schlimm das ist.
Ja, little did you know, aber umso schöner, dass du hier warst. Danke dir, liebe Jule.
Ja, danke.
Und herzlichen Dank natürlich auch an Sven. Sven, der hier in meinem Haushalt eine große Rolle spielt. Ein Geschenk von dir wurde sehr prominent platziert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür nochmal, Sven. Ich schicke dir, erinnere mich dran, ich muss dir noch ein Foto schicken. Es ist sehr, sehr süß.
Sehr gerne. Ich schaue mir das dann auch gerne das nächste Mal, wenn ich bei dir bin.
Ja, das aber wirklich. Muss man, beim Super Bowl warst du ja nicht da. Aber die nächste Einladung.
Ja, Chiefs gegen Eagles. Naja. Ja.
Und was soll man sagen? Du hattest recht. Also danke dir, lieber Sven, für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
Ich danke dir, Max.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr auf rasenfunk.de geht. Da könnt ihr den Unterstützen-Button klicken. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Philipp Schneider, bei Jan, bei Azurina Pina, herzliche Grüße, bei Eiken, bei Achim und bei Martin, rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Jeder Betrag hilft. Und es hilft uns auch sehr, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt. Bitte tut das gerne. Und dann möchte ich noch auf eine Aktion hinweisen, die vielleicht auch einen kleinen Einblick in den Zustand des deutschen Fußballs der Frauen gibt, nämlich eine Crowdfunding-Kampagne vom FSV Gütersloh. Die brauchen 80.000 Euro, um zum einen die Fusion mit dem FC Gütersloh hinzubekommen, denn da hat man noch Altlasten, und um den Spielbetrieb des nächsten Jahres zu sichern. Und wenn ihr euch kurz gefragt habt, Moment mal, Gütersloh, spielen die nicht gerade in der zweiten Liga? Dann liegt ihr richtig. Ja, ja, das ist ein Zweitligist, der eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat, um 80.000 Euro zu bekommen. Ich werde es verlinken, da erfahrt ihr weitere Infos dazu. Es ist natürlich jetzt auch zu komplex, um das jetzt ganz genau hier zu erklären, wie es dazu kam, aber ich glaube, es lässt dann doch ein bisschen tief blicken, wie es eben unterhalb der ersten Liga aussieht oder aussehen kann. Es gibt ja dann natürlich auch ganz gegensätzliche Entwicklungen, aber vielleicht ist dann auch Gütersloh einer der leidtragenden Vereine unter diesen Entwicklungen. Und in Gütersloh, da haben ja Spielerinnen wie Lina Magul und so weiter, haben da ihre Karriere begonnen. Sirke Nusken, Sophia Klein-Hane, die alle wurden auch hier auf der GoFundMe-Page genannt, die ich verlinken werde. Also schaut euch das gerne an, wenn es euch interessiert, und vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn wir alle an diesem Thema auch so ein bisschen dranbleiben. Und in dem Sinne, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de ein sehr nettes kleines Forum finden, wo ihr dieses Feedback gerne teilen könnt. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal den Discord-Server, den inoffiziellen Discord-Server vom Rasenfunk, sehr herzlich empfehlen. Auch da gibt es eine sehr, sehr schöne, nette kleine Community, und gerade im Fußball der Frauen ist da sehr viel schöne Aktivität zu sehen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.